Ungefährliches Halbwissen, the last missing podcast.
Ich weiß, was Sie jetzt denken, und Sie haben recht.
Schenken Sie sich einen ein, schuppdidu.
Das haben wir im Kopf und nichts anderes.
Können wir das schaffen?
Wir schaffen das.
Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort.
Ich freue mich darauf, bei Ihnen Gast sein zu dürfen.
Da lache ich mir doch einen Arsch ab.
Wie immer, guten Morgen, Paul.
Hallo, Hinrich. Gut geschlafen?
Och, am liebsten ja.
Ich muss auch wieder üben, der Knopf. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich wünsche Ihnen allen einen wunderschönen guten Morgen. Die Sitzung ist eröffnet.
Da sind wir wieder.
Jo. Frisch, fromm, fröhlich?
Ja, frei, sehr gut.
Und
sehr
frei.
Ahnst du was oder?
Nö.
Okay.
Turnvater Jan, oder nicht?
Turnvater Jan.
Ja. Ja. Turnvater Jan kenne ich eigentlich nur von der Jan-Kampfbahn in Hamburg.
Ja.
Von Jan Regensburg. Von diversen sonstigen Jans.
Genau.
An Sportvereinen.
Ja, der hatte noch einen Mitstreiter, Herr Gutsmuts. Und nach dem sind auch Vereine benannt worden. Aber das ist sprachlich halt ein bisschen schwieriger.
Ja. Ist so wichtig, da ein Auge drauf zu haben, mit wem man sich zusammentut. Ja. Turnvater Jan, das ist auch schon ein bisschen was her, ne? So 1850 oder so.
Ja, das ist, genau, es ging dort, das ist auch so ein bisschen parallel zu dem Paul, dem Gründer.
Der Kirche?
Nee, Powell.
Paulskirche meinte ich jetzt.
Ne? Ach so, ist ja. Klar. Nee, ja. Der Gründer der Pfadfinderbewegung. Hm. Da ging es im Kern um es mal vorsichtig zu sagen, den Volkskörper gesund zu halten. Man kann es auch negativ sagen. Es ging um Wehrsport, also es ging um Ertüchtigung, Leibesertüchtigung, um junge, zähe Männer.
Ja.
Und insofern alles im Zuge der nationalen Bewegung.
Ja, wie die Bundesjugendspiele heute.
Natürlich. Mhm. Natürlich. Mhm. Aber das Deutsche Turnfest, immer noch eine der größten Veranstaltungen in der Bundesrepublik.
Und da kommt auch mal der Bundespräsident raus, glaube ich.
Ja, das ist so, es gibt so, weiß ich was, Kirchentag, Katholikentag, Turnfest, das sind so Großveranstaltungen.
Da muss er hin.
Ja, genau.
Und schränkt seine Freizeit ein.
Vielleicht macht er mit.
Oh.
Weiß ich nicht.
Glaube ich nicht.
Aber dieses Frischraum völlig frei, FFFF, das ist ja so wie so ein Kreuz angeordnet, das findet man immer noch häufiger bei Sportverein als Wappen, und in Unkenntnis gibt es dann auch gerne mal Diskussionen. Ich erinnere mich an eine Diskussion, dass irgendwelche Aktivisten das als Hakenkreuz in Hamburg an einer Sporthalle ausgemacht haben, und das war ein bisschen zum Fremdschämen in Zeiten von Google und anderen Suchmaschinen.
Von allgemein verfügbarem Wissen. Ja, 4x F, ich kenne noch 3x F. Nämlich? Das ist die Dienstaufsichtsbeschwerde. Die ist formlos,
ja.
Die ist fristlos und die ist fruchtlos.
Verstehe ich.
Ja, also das habe ich gelernt mal.
Ja, ja, ich kenne noch 2 F, und dann müsstest du noch mit einem F kommen, aber egal.
Ja. Jetzt,
mein Deutschlehrer, ein wahnsinnig witziger Mensch, sagte am Anfang jeder Deutscharbeit und dann FF, viel Vergnügen.
Oh, schön.
Ist witzig.
Ist witzig. Aber lass uns mal über Seite 48 FF reden.
Ja, oh ja.
Ja, du alter Lateiner.
Ja.
Weißt es natürlich.
Ist das Latein? Fortfolgend, würde ich sagen.
Ich glaube, das ist aber irgendeine Logik. Nee, eben, ich glaube, es ist nicht fortfolgend.
Ah, okay.
Ich glaube, es ist folgend, aber mehrere Seiten folgend, deswegen 2F.
Ah, ja, aber das zweimal hintereinander, das haben wir ja.
Ist eine Doppelung, also eine mehr als eins.
Das haben wir ja nicht nur da, also bei den folgenden Seiten FF, sondern haben wir es ja auch bei den Rechtsanwälten. RA, RA ist Rechtsanwälte.
Ja?
Ja.
Guck. Ich dachte, RAE wäre Rechtsanwälte.
Okay, vielleicht ist es inzwischen so. Aber ich kenne auch noch zweimal AHA ist die Altherrenschaft.
Auch das ist so irgend so ein Club.
Ja.
Ja, okay. Okay. Tja.
So heißt es, nur um es aufzuklären, bei Studentenverbindung. Hm.
Ja, ja. Clubs, wie stehst du zu Olympia?
Im Allgemeinen oder im Konkreten?
Beides.
Das ist ganz lustig. Im Allgemeinen eher kritisch, im Konkreten sehr positiv.
Okay. Verstehe.
Du spielst auf die geplante Olympia-Bewerbung in Hamburg an, die erneute.
Es war wirklich peinlich damals. Wann war das? Das war ja für Olympia 12? Für jetzt
war es. Für 24.
Stimmt, das war aber so um 12, 10, 12, 8, ja. Irgendwie so.
Ja.
Ein bisschen unangenehm.
Feuer und Flamme.
Genau.
Ich das war Feuer und Flamme.
Das wäre toll gewesen.
Ja, wir sehen es ja an Barcelona, das ist jetzt ein bisschen ins Gegenteil verkehrt, aber wir sehen es ja an Barcelona, dass so eine Olympia-Geschichte ein wirklicher Boost für eine Stadtentwicklung sein kann. München hat das damals ganz hervorragend genutzt, ganze Stadtviertel, die haben eine U-Bahn bekommen.
Genau. Die sieht immer noch so aus, die legen da viel Wert drauf, dass man sich immer noch wie 72 fühlt.
Ja, ein bisschen ein Problem, dass sie das alles unter Denkmalschutz gestellt haben, das ganze Olympiagelände. Seitdem die beiden Vereine da ja ausgezogen sind, ist da praktisch nichts mehr. Aber naja, die Hallen die werden noch genutzt. Ich meine im Stadion.
Im Stadion nicht, nee.
Naja. Aber das hat man mit Sicherheit genutzt. Barcelona hat man es genutzt. Ich kenne natürlich auch ein schlimmes Gegenbeispiel, Athen. Mhm. Wirklich Lost Place, ganz grauenvoll. Und ich fand das alte Hamburg-Konzept schon gut. Das war ja schlichtweg die Idee, die Hafen City da zu nutzen. Grasbrook und ähnliches. Das wäre toll gewesen. Aber das, was ich jetzt sehe in Richtung Volkspark, ist wieder eine Idee, bei der man ganze Stadtteile entwickeln kann. Insofern verstehe ich auch diese ganzen Rechnungen immer auch als politisches Instrument. Also das ist halt eine Investition in die Infrastruktur. Das ist nicht lustig, ist Steuerfreiheit und weiß ich was alles, gerade solchen Vögeln wie dem IOC zu gewähren, klar.
Ja.
Aber ich meine, Ähnliches hatten wir 2006 mit der Weltmeisterschaft und bis auf diese, wie ich finde, etwas kleinliche Geschichte, dass man da jetzt irgendwelchen Millionen hinterher jagt.
Ja, ein paar wenigen, ja.
Ja.
So günstig hat man, glaube ich, lange keine WM bekommen.
Ja, das ist höchstwahrscheinlich alles natürlich durch Bestechung und Ähnliches passiert. Und ich will überhaupt nicht sagen, ja, da muss man eben so mitspielen. Darum geht es nicht. Also wir sollten so nicht spielen. Aber in der Gesamtsicht überwiegt selbstverständlich das absolut Positive 2006. Ne? Also
ist so.
Und es hat unser Land nachhaltig geprägt.
Wir waren auf einmal freundlich.
Genau.
Ja.
Genau. Ich glaube, wir waren alle etwas überrascht. Wir über uns und die Welt über uns.
Ja, das war schon okay.
Ich habe neulich noch die alte Volunteer-Klamotte bei mir im Schrank gefunden.
Warst du Volunteer?
Ja, ein bisschen.
Warum wundert mich das nicht? Du bist bei sowas hier immer
an
Bord.
Ja. Ein bisschen aber nur. Und diese Klamotte hatte ich über einen anderen Weg. Egal, habe ich wiedergefunden. Und es gibt biologische Veränderungen an mir und meinen Kindern. Was soll ich sagen?
Ja.
Mir passt es nicht mehr.
Tja. Geschrumpft.
Ja.
Ja. Naja.
Ich ist da alles eingelaufen.
Was ich hier mitgebracht habe, ist viel Olympia.
Oh ja.
Aber das kann ich gerne über die 3 Stunden, die uns vor uns liegen,
ist
gerne strecken.
Ja.
Aber es gab mal eine deutsche Olympiaflagge beider deutscher Staaten.
Mhm.
Und das, ich schlug vorhin das Bildbuch auf, wo sich massiv drüber beschwert wurde, dass es eine Riesensauerei ist. Die BRD-Flagge ist schwarz-rot-gold, da hat nichts sich drin zu tummeln, auch keine weißen olympischen Ringe. Mhm. Aber von 50 bis 59 lief man mit der gleichen Flagge auf.
Ja. Aber 56, genau. 56 sind wir damit noch aufgelaufen.
Genau.
Melbourne, wenn ich das richtig sehe.
Ja. Ja, kann sein. Das habe ich jetzt gerade weggemacht. Ja. Es gab mal eben dieses olympische Ding, auch die gleiche Hymne.
Ja.
Also die olympische Hymne war die Ode an die Freude.
Genau.
Die wir heute die Wetten, das Hymne. Und die Europa-Hymne. Die
Europa-Hymne, ja.
Ja, genau. Mhm. Fand ich ganz interessant, dass man da doch diese. Also wie aufwühlend das dann doch offenbar in der Zeit war, die bundesdeutsche Flagge, also es war ja keine bundesdeutsche Flagge, sondern die deutschen Farben,
mit
etwas zu versehen, weil der Osten das ja auch tat mit Glaube, genau. Hammer und Sichel, ne? Normalerweise.
Ja, wir haben ja nichts in unserer Fahne.
Nichts drin, genau.
Also es gibt ja die Fahnen mit dem Bundesadler drin. Die sind allerdings Bundesbehörden vorbehalten. Und ich freue mich immer, es muss dann ja eine Bundesbehörde sein. Also immer, wenn das geflaggt ist, muss es eine Bundesbehörde sein.
Und so in so einem Kleingarten ist offenbar ganz viel Bundesamt.
Ja, und dann frage ich mich immer, wenn ich so einen Kleingarten sehe, was ist das nun? Ja. Ich denke mir, es muss ja was Kleines sein. Es ist, weiß ich was, eine lokale Steuerbehörde oder vielleicht das Ordnungsamt. Vielleicht aber auch, obwohl das ist kommunal, das wäre also keine Bundesbehörde. Nee, das geht also nicht. Es müsste ein Kreiswehrersatzamt sein.
Ja, Zoll, irgendwie so, ja. Besonders der Kleingartenzoll.
Und da gibt es tatsächlich Urteile zu. Also das ist verboten, aber inzwischen hat man sich darauf geeinigt, das zu dulden. Anders als mit anderen Sachen. Also wenn du, es gab mal eine Zeit lang total witzig, so Fahren mit einer Banane drin, weißt du, Bananenrepublik. Mhm. Und das ist ernsthaft verboten und das ist, da gibt's auch Ordnungsgeld für.
Ja, also man hat schon irgendwie eine Berechtigung, dass man die clean lässt, aber eben... Ja. Bis 1960 oder kam ab 60 kam sie
dazu. Ja, ich müsste das jetzt googeln, ich weiß aber den Begriff nicht, den ich eingeben sollte. Es gab dann einen Deal, weswegen wir uns geteilt haben und dieser Deal führte dazu, dass wir uns für die 72er Olympiade bewerben konnten. Das war irgendwie so.
Ja, aber 72 waren dann die Staaten, auch die Farben getrennt.
Ja, aber
bis dahin, aber wir vorher.
Wir wollten das als Bundesrepublik austragen, dafür musste das getrennt werden und da gab es irgend so, aber das kriege ich nicht auf die Reihe. Die DDR hat das ja dann im Nachgang auch zu 72 dann ja verstanden, den Sport eben als politisches Aushängeschild. Und das war ein Wettkampf der Systeme, den wir nicht so recht angenommen haben. Aber dann von der DDR ja mit großer Vehemenz geführt wurde.
Ja. Nur noch eine Sache, ich wusste es nicht, aber es ist eigentlich einleuchtend. Die 5 Ringe.
Mhm. Ja, 5 Erdteile sagt man, aber eigentlich ist es, glaube ich, nur wegen Schönheit.
Ja, genau, es ist die zusammen, also das Zusammenhängende, diese Optik ist es und die Farben.
Oh, das hatte ich auch mit den Erdteilen verbunden.
Ja, grundsätzlich schon. Also es ist blau, also, es ist gelb, es ist schwarz, es ist
genau,
grün, es
Europa
ist rot.
Genau, Europa ist, glaube ich, blau. Und ja, da gab es irgendwie sowas.
Hm. Ja, aber mit dem Weiß des Hintergrundes.
Ja, das ist Frieden, würde ich sagen.
Nee, entsprechen die 6 Farben derer sämtlicher Nationalflaggen der heutigen Welt, sagt Pierre de Coubertin, der ja die modernen Olympischen Spiele geboren hat, 1913. Also er hat es entworfen.
Hat er 1913 gesagt.
Hat er 1913 gesagt, also das Weiß und die 5 Farben der Ringe sind in allen anderen Nationalflaggen der Welt vertreten. Somit sind alle irgendwie vertreten. Denn das mit den Erdteilen.
Spiele 1896, wenn ich recht sehe.
Paris, ja, chaotisch. Und weitestgehend unbeachtet. Da gibt es lustige Sachen. Ich komme gleich mal zu einer Sache im Bereich Marathon.
Athen.
Die ersten waren in Paris.
Die zweiten in Athen.
Ja, meine ich ja.
Okay, ja.
Ja, wann war denn Athen in der...
Ja, das war was anderes. Die wollten das 100-Jahr-Feier machen, das ist eine nicht so schöne Geschichte.
Ja, genau.
1996 wollten sie die 100-Jahr-Feier in Athen machen. Und dann hat ein Sponsor, ein amerikanischer Brausehersteller, dessen...
Mountain Dew.
Ja, fast... deren Zentrale sich in Atlanta befindet, dann nochmal eine kleine Nachfrage gehabt und dann fand das Ganze in Atlanta statt.
Ja. Du hast recht, Athen 1896, warum habe ich das denn falsch rum? Paris 1900.
Ja. Naja, es gab in der Zeit so einen Hellenismus. Also alles Griechische wurde sehr verehrt als Wiege der Kultur und ähnliches. Und das auf diese Idee sprang ja auch Coubertin auf und hatte das mit dem griechischen König so gedealt. Dann ist in Athen ein Olympiastadion gebaut worden, das also auch noch immer im Herzen von Athen steht und das ist eben einem griechischen Stadion nachempfunden. So ein großes U sozusagen. Und das steht da und da kann man immer noch rein, da kann man auch eine Runde laufen, das habe ich auch mal gemacht. Und einen Tag später habe ich in dem eigentlichen Olympiastadion von Athen auch eine Runde gelaufen. Dabei ist das Unsinn, denn das Olympiastadion von Athen hatte seine größte Stunde, wie wir wissen, als Felix Magath den Ball zum 1:0 1983 gegen Juventus Turin versenkte.
Jetzt, wo du sagst, ja. Ich glaube, Athen war aber noch wirklich so eine recht ursprüngliche Veranstaltung, auch mit vielen Bezugnahmen auf die Spiele der Antike.
Ja.
Und Paris 1900 war dann aber so ein...
Ja, das war am Rande der Weltausstellung, wenn ich mich recht erinnere. Und ging deswegen über Monate.
Aber ging auch komplett unter.
Ja, aber es war über Monate und dann konnte man sozusagen alles Mögliche. Da gab es ja auch bizarre Wettkämpfe im Tonnenspringen und im Seil, im Tauziehen und weiß ich was alles.
Aber wenn ich jetzt schon dabei bin, ich habe ein paar Geschichten mitgebracht heute. Die könnte man sagen, das sind jetzt die kleinen drei, aber die hast du ja. Es gibt.
Nein, wieso das denn? Komm, hopp.
Na. Ich will mit der Musik nichts zu tun haben.
Die kleinen Dinge des Lebens schenkt dir der Himmel vergebens.
Es sind dreieinhalb kleine Geschichten von Anti-Helden.
Oh ja.
Nämlich von Leuten, die nicht durch ihre sportlichen Erfolge auf sich aufmerksam gemacht haben. Und es gibt einen Rekordhalter für den längsten Marathon aller Zeiten. Ich finde es ein bisschen, er lief mir über den Weg. Man kann das so sehen, man kann aber auch sagen, ja, bisschen Zeitungsente, so nach dem Motto.
Ja.
Ich möchte dir Kanagori Ishizo vorstellen. Ein 1891 im heutigen Nagomi in Japan geboren und 1983 verstorben. Er war ein japanischer Marathonläufer. Und mit Mishima Yahiko, der erste japanische Athlet, der an den Olympischen Spielen teilnahm. Und er wurde durch einen kuriosen Vorfall bei den Olympischen Spielen 1912 in
St. Louis.
Stockholm.
Oh fuck.
St. Louis 1904. Dann London, dann Stockholm, genau. Bekannt. Er sollte einen Marathon laufen. Um nach Stockholm zu kommen, musste man aber zu der Zeit relativ lange reisen. Also gerade wenn man aus Japan kam, es liegt echt blöd.
Und ein bisschen schwimmen, nicht viel, aber
ein bisschen schwimmen, genau. Also es dauerte wohl 18 Tage, zunächst mit dem Schiff nach Vladivostok, dann mit der transsibirischen Eisen. Naja, genau. Also
über das Nordmeer.
Ja, weil sonst musst du über den Pazifik. Nein, Vladivostok ist doch Beringsee da hinten. Der ist doch der östlichste Punkt Russlands. Das ist doch gegenüber von Alaska.
Ja, ja.
Da musst du erstmal hoch, klar. Aber nicht durchs Nordmeer, also nicht oben rum. Der hat nicht die Nordostpassage entdeckt.
Okay.
Ja. Er ist dann in die transsibirische Eisenbahn eingestiegen.
Ja.
Quer durch Russland und
jetzt,
über Finnland nach Schweden.
Jetzt verstehe ich es. Ja, ja, natürlich. Ja, ja, natürlich.
So. Völlig erschöpft, wie es heißt, brauchte er 5 Tage, bis er wieder das Training aufnehmen konnte. Kann man sich vorstellen. Mhm. So, der Marathon fand am letzten Tag der Olympischen Spiele statt. Und in Stockholm, da würde ich jetzt sagen, die Temperaturen eigentlich aushaltbar, aber an dem Tag ungewöhnlich heiß, 30 Grad.
Ja.
Und das machte den Athleten zu schaffen. Ein Athlet sei hier nochmal hervorgehoben, der brach nämlich zusammen und verstarb leider am darauffolgenden Tag. Das
so
ist
wie das Original.
Richtig. Aber der ist immerhin angekommen und dann umgefallen.
Ja.
Francisco Lazaro, Portugiese. So was passiert halt.
Ja, ja, klar.
Leider. Bei Kanagori Ishizo war es so, dass er auch so ein bisschen Struggle hatte, dich den Temperaturen zu stellen. Und bei Kilometer 26,7 verlor er kurzzeitig das Bewusstsein und wurde von einer Familie, die gerade in ihrem Garten saß, mit Getränken versorgt. Und er wurde auch hingelegt. Also ihm wurde ein Bett bedeutet. Und nachdem er seinen Durst gestillt hatte, ist er eingepennt.
Ja.
So. Und wachte erst am nächsten Morgen wieder auf. Und zu dem Zeitpunkt suchte die Polizei ihn aber schon, weil er fehlte ja halt beim Zieleinlauf. Irgendwo muss er sein. Jetzt könnte man sagen, jetzt rennt er halt durch und hat die langsamste Marathonzeit aller Zeiten.
Aber ich verstehe es nicht. Die Marathonläufer haben doch alle so einen GPS-Tracker dabei.
Mhm. In dem Fall war der aus Holz und hat nicht mehr funktioniert. So, jetzt ist es bei den, also nicht generell zu sagen, aber bei den manchen Japanern ja durchaus so mit der Außenwahrnehmung kommt Charme relativ schnell rein. Ja. Und er hat sich sowohl so geschämt, dass er sich erstmal weigerte, nach Japan zurückzufahren. Das hat wohl so ein bisschen gedauert, weil das war wohl jetzt, also erklärungsbedürftig und ja. So. Er gewann dann aber auch noch nationale Meisterschaften im Marathon, kam auch 1920 dann bei den Olympischen Spielen in
20?
Gemein, ne?
Warte, lass mich, gib mir doch mal eine Chance. Warten wir denn, warte mal, 20? Nein. Also, wir haben dann ausgesetzt wegen Zweiter Weltkrieg, Erster Weltkrieg.
Ja, das, wo sollte es sein, 1916?
London.
Nee.
Paris.
Nee.
Ach komm.
Berlin.
Ach echt?
Mhm.
Das wusste ich nicht.
Habe ich irgendwo gelesen. Man möge das nochmal nachprüfen, aber ich meine, es wäre Berlin gewesen. Hätte ich in der, Achtung, Vorbereitung auf diese Sendung.
Ja, verstehe ich.
Berlin gewesen wäre. Und ich glaube, deswegen haben sie es doch 36 nochmal bekommen.
Ja, okay, das ist jetzt
wir haben doch so ein
Nebel, aber
wir haben doch so ein Jingle, wo wir was suchen können. Also, die Sommerspiele 1916 wurden vom IOC am 4. Juli 1912 nach Berlin vergeben.
Okay.
Und dann war halt was. Und dann hat man es dann sein lassen.
Okay.
So, und ob das jetzt mit 36 zusammenhängt.
Naja, also die Olympischen Spiele nach Deutschland wurden, so wie es heute ja auch üblich ist, viele Jahre vorher vergeben. Und deswegen hat das mit den Nazis Tatsache nichts zu tun. Es passt genau. Nur natürlich propagandistisch sowieso, ist ja klar, aber vor allen Dingen auch in die Politik mit der mit dem Reichsarbeitsdienst. Das passte natürlich, dass man da viele Bauwerke schaffen konnte.
Ich weiß gar nicht, wollte sich Berlin nicht auch für 2036 bewerben?
Berlin wollte sich erstmal für 2000 bewerben.
Mhm.
Das ging richtig schief. Also wir haben ja jetzt mehrere Bewerbungen, die schief gegangen sind. Also wir hatten einmal dieses deutsche Battle. Also da ging es ja Düsseldorf, München, Berlin, wer war da noch? Leipzig. So, da hatten wir so eine Art nationalen Vorentscheid. Dann hat sich ja München nochmal mit Garmisch zusammen für Winterspiele beworben. Das ist auch in die Büchs gegangen. Und wie gesagt, die ersten, die da nicht durchgekommen sind, war Berlin 1990.
Okay.
Und dann hat sich in diesem nationalen Ausscheid, hat sich, wenn ich das richtig sehe, also Hamburg war da auch mit bei, Leipzig durchgesetzt und sind dann international aber in einer heftigen Form abgestraft worden.
Ich guck gerade mal ganz flotti. Also es gibt Bewerbungen um die Olympischen Sommerspiele 2036 und tatsächlich bewirbt sich wohl Berlin. Möglicherweise auch für 2040 und 2044.
Ja, das ist ja jetzt erstens Pflicht und zweitens hat das Hamburg auch gemacht, weil so eine Olympiabewerbung natürlich auch ein bisschen was kostet.
Ja.
Und das ist für so ein One-Shot ein bisschen.
Ich halte das eigentlich für No-Brainer, weil Kiel bewirbt sich gemeinsam mit Laboe und Schilksee um die Austragung der Segelwettbewerbe, entweder für 36 oder 40. Ich meine, was soll schief gehen?
Mit Hamburg zusammen.
Ist doch super.
Ja, absolut.
So schön.
Auch das hat Tradition. 36 war das auch so.
Ja.
Na, wo wollen wir denn sonst segeln? Auf dem Ammersee?
Indien soll sich wohl auch interessiert zeigen. Also kann sein, dass das in München ist. In Berlin ist. Ich weiß nicht, ist das eine gute Idee, 100 Jahre später das nochmal so symbolmäßig? Ja,
finde ich schon.
Ja, findest du ja?
Ja.
Naja. Legt das nicht zu viel Fokus auf 100 Jahre vorher?
Ja, ist gut so.
Ja.
72 war genau das. Die 72er Spiele waren, wenn du dir, wir hatten ein Maskottchen, wir hatten es gab so eine Art Regenbogenfarben auf dem Stadion. Das war eine ganz leichte Bauweise, ne, dieses Zeltartige, das war alles Bezug nehmend auf Berlin 36. Naja, und das waren ja in jeder Hinsicht waren das ja der Gegenentwurf. Also ein ganz leichtes, ein ganz offene Spiele mit offenem olympischen Dorf. Alles, was wir uns gar nicht mehr so richtig vorstellen können. Was dann ja die Terrororganisation Schwarzer September ausgenutzt hat und die israelischen Sportler überfallen hat. 11 Tote mit ja dem grauenvollen Ende in Fürstenfeldbruck. Was dann ja nun wiederum zur Gründung der GSG 9 geführt hat.
Ja.
Ja, naja. Das war ein bisschen das Ende der leichten Spiele von München. Aber ja.
Etwas, ja.
Die waren das eben der Gegenentwurf. Und,
aber jetzt lass mich kommen. Jetzt,
ja, Entschuldigung.
Herr Schietzow. ist ja sein Marathon immer noch nicht fertig gelaufen.
Ja.
So, 1967 reiste er dann, 75 Jahre alt und Universitätsprofessor, wieder nach Stockholm. Und jetzt wird es ein bisschen kitschig, finde ich, setzte seinen Lauf an der Stelle fort, in dem er eingeschlafen war.
Wann hat er das gemacht?
67.
Okay.
Und beendete 54 Jahre, 8 Monate, 6 Tage, 3 Stunden, 32 Minuten und Achtung, 20,3 Sekunden nach dem Start den langsamsten Marathon aller Zeiten.
Ja, aber der hat die Strecke verlassen, das zählt nicht.
Ach so, alle nochmal zurück.
Ach ja, ja. Schön.
Zu Japan.
Ja.
Was ja ein absolutes Sehnsuchtsland für mich ist, in vielerlei Hinsicht. Ich glaube, das ist alles so anders da, so anders, dass man da unbedingt mal hin muss. Komischerweise anders als Südkorea oder so, da zieht es mich nicht so hin, aber nach Japan,
okay,
finde ich großartig.
Ich finde beides sehr spannend.
Ja, da habe ich, weil es in diesem Artikel, oder ich glaube, es ist bei noch einem anderen Artikel, ich komme ja gleich noch zu zwei anderen Menschen, komme ich jetzt zu einem Tier.
Oh ja.
Und zwar zu, Japanisch ist nicht so meins, aber ich glaube, man betont keine Silbe. Oder wenn dann die letzte, also Haru Urara.
Ja.
Oder Haru Urara, keine Ahnung. Zu Deutsch, sanfter Frühling ist der Name eines weitgehend erfolglosen und zugleich äußerst beliebten japanischen Rennpferdes. Dieses Pferd hat es geschafft, in 113 Starts nur 12-mal platziert zu werden und keinmal zu gewinnen.
Ja.
So, so weit, so wenig erfolgreich. Ist auf Hokkaido.
Zucht oder Wurst, würde ich sagen.
Ja, genau. Es ist auf Hokkaido. Oder Hokkaido, ich glaube, das ist ja diese nördlichste Insel, da will ich unbedingt mal hin, das muss ganz, ganz toll sein.
Die mit dem Kürbis.
Die für den Kürbis bekannt geworden sind, genau. Geboren. Sie stammte auch von Nipoteo ab, einem Spitzenrennpferd. Aber gut, da sich keinen Käufer für das schwache Fohlen fand, wurde es selbst trainiert und aufgezogen. So, 1998 gab es ein Renndebüt auf der Kochi-Rennbahn, wurde letzter. So, viereinhalb Jahre trat sie 1 bis 2 Mal im Monat an, konnte aber keinen Sieg erringen. Sie verdiente nur knappe 8.000 Euro in ihren 100 Rennen, was jetzt nicht unbedingt ausreicht, um Futter und Tierarzt zu bezahlen. 2003 sollte sie wegen des ausbleibenden Erfolges zum Schlachter gebracht werden.
Ich sag's doch.
Aber man setzte sich für sie ein, weil die Zuschauer hatten den Eindruck, dass die Stute bei den Pferderennen stets und ständig wirklich alles gab. Also die so ein Kämpfer-Ding, so sagt halt, die hier wird wirklich, also die, da ist Feuer drin.
Das Cottbus, das Schalke, das
ja, so ungefähr. Und das, sie wurde wirklich zu einem Medienstar, ne? Also es gab Merchandise-Artikel, es gab T-Shirts mit dem Text Never Give Up, aus ihrem Schweifer wurden Glücksbringer hergestellt, es gab einen Werbespot mit ihr für Bier. Und zu ihrer Hochzeit waren die Rennbahnen ausverkauft.
Okay.
Also es war.
Man möchte jemanden verlieren sehen.
Man möchte sich jemanden kämpfen sehen, also jemanden okay. Sympathischem.
Ja.
Wir sind ja hier bei den Anti-Helden. Witzig fand ich und deswegen bringe ich es mit. Also es hat sich dann irgendwann so etabliert, dass es Haru Urara Wettscheine gab und das Wort, also.
Ich würde auf Platz, nicht auf Sieg setzen.
Ich würde auf den letzten Platz setzen. das Wort Ataranai, ich weiß nicht, wo genau das für steht, aber das war das Wort, was irgendwie für diese Wettscheine irgendwie wohl gebraucht wurde, bedeutet im Japanischen entweder eine Wette verlieren.
Ja.
Als auch vermeiden, angefahren zu werden.
Okay.
So. Das heißt, dass ein Wettschein auf dieses Pferd einen garantierten Verlust bedeutet,
ja,
aber auch, dass das Auto des Besitzers vor einem Unfall geschützt ist.
Oh, schön, schön. Ja, also bei uns gibt es das, in katholischen Bereichen gibt es die Christophorus-Medaille. Ich weiß nicht, kennst du nicht?
Nee.
Man klebt sich den heiligen Christophorus vor.
Dann passiert einem nichts mehr.
Dann passiert es nicht. Ja, das ist so wie dieses Auge in der Türkei. Weißt du, dieses blaue-weiß.
Ja.
Das magische Auge. Das wehrt halt böse Geister ab.
Okay, ich glaube, das Kundenmagazin der Firma Porsche heißt Christophorus.
So, guck.
Das ist ja sein Grund.
Ja, ja. Also okay. Der heilige Christophorus ist halt, das ist apokryphisch. Also das ist nicht, steht nicht in der Bibel. Der hat das Jesu-Kind über einen reißenden Fluss getragen. Das ist reine Legende.
Ach, das ist gar nicht passiert?
Ja, also Darüber kann man jetzt trefflich streiten, wie das mit dem, aber es steht nicht in der Bibel und das ist nicht kanonisiert, das ist gar nichts. So. Das ist einfach so. Volksglaube.
Verstehe. Nur noch ganz kurz, um das mit dem Pferd hier abzubinden. Erstmal finde ich super, also ein Wettschein, der einen garantierten Verlust bedeutet und das Auto schützt. 2004 war so der Höhepunkt, der Peak erreicht und auf dieser Rennbahn Kochi, die durch dieses Pferd gerettet wurde vor dem Ruin, weil so viele Leute ankamen, kamen 13.000 Zuschauer. Einige standen bis 5 Stunden Schlange, so Taylor Swift-mäßig. Die Fans setzten insgesamt 121.751.200 Yen. Das ist...
Wie viel ist das in Schilling?
Ja. was wohl recht viel ist, auf einen Sieg von diesem Pferd.
Ja.
So. Und was hat das Pferd gemacht? Obwohl es von dem besten Jockey Japans, von Yutaka Take, geritten wurde.
Hallo.
Ja. Zum 106. Mal in Folge, landete auf Platz 10 von 11. Und 2004 ging sie dann in diesem Jahr dann auch in den Ruhestand. Es gibt einen Film über sie. Auf jeden Fall fand ich es ganz, ganz herzerweichend, dass auch Negativserien und Verlierer offenbar die Herzen der Menschen erreichen.
Ja.
Dass da eine Rennbahn mitgerettet wurde, dass Autos nicht angefahren werden. Ist doch toll.
Aber wie scheiße ist es, in dem Rennen dann Elfter zu werden?
Ja. Das ist so.
Ne?
Das muss richtig abkacken.
Alle feiern den Superverlierer und dann bist du doch dahinter.
Soll ich noch meine zwei weiteren eben machen? Die gehen auch schneller, verspreche ich dir. Weil einen davon kennst du.
Ich habe mir Zeit mitgebracht.
Einen davon kennst du.
Ja, dann mal los.
Vielleicht kennst du den zweiten auch. Der zweite ist mein absoluter Liebling. Michael Edwards.
Ja.
Wurde bekannt, also ist ein Engländer, wurde sehr bekannt, in welcher olympischen Disziplin?
Michael. Nicht Skispringen.
Doch. Eddie the Eagle.
Das ist Eddie, wieso das Michael? Wieso heißt
Michael Edwards. Eddie Edwards, keine Ahnung. Michael okay. Edwards
ja,
ist
aber Eddie the Eagle.
Eddie klar. The Eagle. Eddie
ich habe den ja noch live gesehen.
So, Eddie the Eagle, wie kam ich drauf? Ich kam über meine letzte Person auch mal auf Eddie the Eagle, den würde ich gerne noch einmal vorstellen. Wenn du magst, kannst du gerne dann ergänzen. In England sind die Skigebiete relativ rar gesät und auch die Skisprungschanzen eher klein.
Ja.
Er teilt aber selber mit, dass er mit 8, 9 Jahren zum ersten Olympischen Spiel im Fernsehen gesehen hat und gesagt hat, ich muss dahin, egal wie.
Genau.
So, dieses egal wie versuchte er zunächst erfolglos mit Judo, Volleyball, Pferdesport. Und 1985, 86 sah er die Vier-Schanzentournee und sagte, ja, dann mache ich das halt. Mhm. Da es jetzt nicht so die große finanzielle Unterstützung, also gar keine gab von der British Ski and Snowboard Federation, brachte er sich den ganzen Kram selber bei. Also auch Skifahren lernte er nach eigener Aussage auf den Hügeln der südwestenglischen Stadt Gloucester.
Aha.
Das wird keine schwarze Piste gewesen sein.
Nein. Aber Skifahren ist ja für Skispringen auch offen gestanden nicht besonders relevant.
Erstmal nicht, aber weil er wusste ja selber nicht, wo der Weg hinführt.
Selbst der beste Skifahrer könnte ja auf diesen gigantischen Dachlatten nicht skifahren. Also da kannst du gerade mal mit abbremsen.
Das finde ich ist übrigens das Erstaunlichste, wenn die da runterfliegen, also dass die da, wenn die da runterfahren und abspringen und so und dann ihr Fauder machen und so, okay.
Ja.
Aber dann unten zu landen und dann diese Bremskurve zu fahren, das finde ich am erstaunlichsten an der ganzen Geschichte. Naja, 87 nahm er an der nordischen Ski-Weltmeisterschaft in Oberstdorf teil und belegte den letzten Platz. Er sprang 73,5 Meter. Ich habe jetzt leider
britischer
nicht...
Britischer Rekord.
Britischer Rekord und damit Qualifikant für die Olympischen Spiele.
Ja, das war das Problem der Briten, dass die keine vernünftige Qualifikation oder keinen Qualifikationsmodus sich ausgedacht haben, weil die einfach nicht damit gerechnet haben. Die haben das dann anschließend, weil es ihnen so peinlich war, schnell geändert.
Ja, die haben es dann verhindert in der Folge, genau. Also er fuhr dann 88 nach...
Calgary.
Richtig. Das Tolle ist... Weil diese Skispringer sind ja so Hemden, ne?
Ja.
Das sind ja so.
Ja.
So. Und er war mit 1,73 Körpergröße und 82 Kilo, 9 Kilo schwerer als seine Kontrahenten. Wo ich eigentlich sagen würde, für den Anlauf gut, für den Rest muss man sehen. Er wurde bei beiden Sprungwettbewerben von der Normal- und der Großschanze Letzter,
ja. Ja.
Aufgrund seiner ausgeprägten Weitsichtigkeit, dafür
das
sei er,
ist das, also das ist das Ding.
Das ist der Clou, ne? Einfach nur der zu
hat
sagen. Einfach,
hat er gesagt, das könnte gefährlich sein, wenn ich es denn sehen könnte.
Ja, genau. Also er hatte extrem dicke Brillengläser ja. auf, die er sich dann auch vor den Sprüngen dann immer putzen musste, weil die Wetterverhältnisse halt ja. dazu führen, dass es beschlug. Naja, und die Fans haben dann relativ schnell Eddie the Eagle als Spitznamen auserkoren, der dann von den Medien aufgenommen wurde und dann war's geschehen.
Ja, der war ein Popstar anschließend.
Genau, und bei der Abschlussfeier der Olympischen Spiele, ich würde mal sagen, das war sein größter Moment, sagte der Chef des Organisationskomitees in seiner Rede, ihr habt Weltrekorde gebrochen, persönliche Bestleistungen aufgestellt und einige von euch schwebten wie ein Adler. So, das in der Abschlussszene ja, ja. und dann 100.000 Leute schrien an Eddie. Er hat dann noch ein Buch geschrieben, das, was man so macht, eine Single aufgenommen, angeblich 400.000 Pfund in einem Jahr verdient.
Es gibt einen ganz netten Film darüber.
Genau, es gibt den Film Eddie the Eagle. 89 stürzte er dann in Innsbruck, brach sich das Schlüsselbein. Danach wollte er wieder teilnehmen, aber man hat doch mit allen Mitteln ja. versucht, ihn dann davon, also weil es einfach schlicht und ergreifend auch gefährlich ist. Oder gefährlich war und man wollte diese Show nicht, diesen komischen Vogel nicht, die Briten erst recht nicht und auch die anderen Verbände wollten das nicht so gerne dabei haben.
Nee, das kann ich auch nachvollziehen. Der war dann schlichtweg auch so eine tragische Gestalt. Ne? Das ist die englische Boulevardpresse, steht ja auf solche Leute, ne? Also
ja.
Ja. Wie heißt die? Katie Price oder weiß ich was, wie die heißt und weiß ich was, so Samantha Fox. So, das war alles so diese Zeit, wo solche Leute so hochgezogen wurden und Eddie hat der kam aus sehr einfachen Verhältnissen und hat damit schlichtweg nicht nur seinen Ruhm, sondern auch sein Bankkonto.
Ja, aber nur 3 Jahre. Also 92 privatinsolvent.
Okay.
Gab noch ein paar Werbeauftritte. Er war Maurer, also von Haus aus Maurer. Ja, studierte dann aber wohl Jura erfolgreich, aber kehrte dann in seinen Beruf Maurer zurück. Ist ja okay, also kann man ja machen, aber warum tue ich mir das dann vorher an? Aber gut, seinen Lebensunterhalt verdient er nach eigener Aussage mit Nebenjobs, Fernsehauftritten als Motivationstrainer. Ich glaube, das ist schon relativ lange her, dass er das tut. Ich weiß nicht, was er heute macht. Er ist auf jeden Fall von seiner Frau getrennt.
Naja, das sind auch knappe 30 Jahre her.
Genau. Und findet es ganz lustig, dass es einen Film über ihn gibt. Und der Darsteller Taron Egerton sah ihm aber sehr, sehr ähnlich.
Ja, ja.
So wie
ja,
er
ja,
sagte, das sei so, ihm unheimlich.
Nein, es ist ja noch länger her. Ja, Eddie the Eagle.
Eddie the Eagle. So, und jetzt gibt's auch noch einen. Und dann bin ich auch durch. Ja. Dann ist der langweilige Teil des Podcasts vorbei.
Gar nicht.
Und zwar möchte ich dir Eric Musambani vorstellen. Hm. Eric Musambani kommt aus Äquatorialguinea.
Ja.
Und wurde bei den Sommerspielen 2000, wir machen das jetzt so, ich sag das ja, du sagst den Ort.
Athen.
Nein.
Entschuldigung, Sydney.
Yes.
2004 war Athen.
In welcher Sportart wurde Eric Musambani, ich würde nicht sagen weltbekannt, aber zumindest so bekannt, dass er mir heute oder gestern über den Weg lief?
Ist das der Schwimmer, der fast ertrunken wäre?
Ja,
fast ertrunken. Aber der auf jeden Fall sehr, 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 sehr langsam war.
Exakt. Und ich kam über Eddie the, also ich habe Eric kennengelernt und dann deswegen musste ich Eddie the Eagle machen, weil er heißt Eric the Eel. Also Eric der Aal.
Ja, ja. Ja, der hatte sich das irgendwie selber beigebracht, noch
das
wenige.
Großartig, es ist total, total toll. Und das ist das für sich auch Olympia, ne? Dass sowas geht. Ich hoffe, das geht für alle Ewigkeiten, dass sowas passiert. Also
Costa Cordalis im Langlauf.
So.
Ja. War so.
Ja, ja. Also er hat
Prinz Albert im Bob.
Also Peter van den Hogenband. Van den Hogenband ist Olympiasieger in diesem Jahr geworden. Und Eric the Eel, er brauchte mehr als doppelt so lang wie der spätere Olympiasieger für die 100 Meter Freistilstrecke, nämlich mit 1,52,72.
Ist das auch ausgerechnet die schnellste Disziplin ausgesucht?
Na klar. Aber er hatte eine Wildcard bekommen, warum auch immer. Ich glaube, die Idee war, dass man Sportlern aus kleineren Sportnationen, so steht zumindest bei Wikipedia, eben die Möglichkeit zur Teilnahme geben wollte, ohne die Qualifikationsnorm erfüllen zu müssen.
Haben wir ja jetzt auch. Wir hatten mal dieses Refugee-Team.
Genau. So, und es gab dann einen Lauf, wo nur 3 Teilnehmer dabei waren. Das war der Nigra Karim Barre und den Tadschiken Farkot Oripov. Das Witzige ist halt, dass die beiden wegen Fehlstarts disqualifiziert wurden. Und der und ist dann halt.
Weiter?
Nee, das weiß ich nicht. Er ist auf jeden Fall. Nee. Er ist aber dann alleine geschwommen.
Ah, okay.
genau, also er bestritt den Wettkampf alleine und da aber nur 12 Schwimmer ins Halbfinale kommen konnten, schied er als 71. und damit letzter aus, also von der Zeit. Das Tolle ist halt, 8 Monate vor den Olympischen Spielen hatte er schwimmen gelernt.
Ja.
Und bevor er nach Sydney kam, hatte er noch nie ein 50-Meter-Becken gesehen. Er hat halt in Flüssen geübt, in Seen geübt und kannte vorher nur ein 15-Meter-Becken. Genau. Naja, aber wegen 2004 in Athen wurde er dann, aber wegen Visaproblemen irgendwie, konnte er nicht teilnehmen. Wie auch, also lassen wir das mal offen. Obwohl er seine Bestzeit auf unter 57 Sekunden gesteigert hatte. Ich weiß gar nicht, ob das gut ist. Ich kenne die Schwimmzeiten, ich weiß nicht. Ob
was. Ich habe auch keine Ahnung.
Aber ich sag mal, er hat sich halbiert, was immer gut ist bei solchen Sachen, glaube ich, bei der Zeit. Und bei den Olympischen Spielen 2008 nahm er nicht teil, aber 2012 in London war er dann Nationaltrainer seines Landes. Blöd nur, dass sich keiner seiner Leute qualifiziert hat.
Mm.
Also, ja. Mm. Also Eric the Eel finde ich ganz großartig. Man kann sich dieses Video auch angucken, wie er diese 100 Meter schwimmt.
Ich erinnere mich.
Und der ist viel schneller als ich.
Ja,
aber es,
also ich war mal relativ lange im Schwimmverein. Ich war auch nicht so schlecht. Das ist aber auch 40 Jahre her. Na ja, aber fast. Allerdings habe ich mich an Freistil auch nicht herangetraut, weil das eine sehr technische Disziplin ist. Und also Schmetterling ja noch viel mehr. Ich konnte Brust schwimmen.
Aber ich finde,
ohne unterzugehen.
Ich finde solche Leute inspirierend.
Ja. Das ist
und vor allen Dingen, es wäre auch wahrscheinlich gar nicht so eine große Story, wenn die beiden anderen nicht die Fehlstarts gemacht hätten.
Ja, das ist super. Aber es gibt einen Teil, das ist jetzt ganz außen zu sagen, aber bei den Olympischen Spielen in diesem Short Track, dieses Eischnelllauf im Kreis und einer fährt hinterher ohne Ende und dann
in der letzten Kurve
zerlegen die sich, also einer rutscht aus und nimmt sie alle mit.
Ja. Und auf einmal ist er Olympiasieger. Ja. Ich glaube, das war so das Finale, ne?
Ja, und das war, glaube ich, egal. Wir kriegen die Geschichte nicht ganz hin. Und das ist außerdem noch die erste Medaille für das Land gewesen. Das war großartig.
Ja, so ist das.
Man muss halt, ich dachte, dass du, als du anfingst, dass du über einen Japaner, wo du mit dem Japaner, aber dann bogen wir in eine andere Ecke ab, kommst, den ich einmal ganz kurz hier in diese kleine Suchmaschine eingegeben habe, nämlich Jung Van Aan. Die WM 2002.
Ja.
In?
Japan und Südkorea.
So. Und auf jeden Fall nur ganz kurz die Geschichte.
Olli Kahn am Pfosten.
Ja, Olli Kahn am Pfosten. So ist es leider. Auf jeden Fall 25 Jahre war dieser Mensch alt und in der 117. Minute überwindet er kurz vor dem möglichen Elfmeterschießen Gianluigi Buffon und schmeißt damit den Top-Favoriten Italien aus dem
Turnier. Ins Halbfinale gekommen, ne?
Ja, aber das kleine Elend von Herrn Ahn war, dass er bei Perugia unter Vertrag stand und Italiener sind dann manchmal etwas nachtragend und haben ihm Postwenden gekündigt.
Echt?
Ja.
Ich weiß gar nicht, hält sowas mit einer Kündigungsschutzklage?
Ich weiß nicht.
Wahrscheinlich ja, bei italienischen Richtern, ja.
Ich weiß nicht.
Ja. Aber das ist der Grund, warum man dann nicht jubelt, wenn man gegen den Ex-Verein spielt. Weil alle Angst haben dann.
Wahrscheinlich. Und wenn wirklich top aktuell, wenige Minuten alt, kriegte ich eine WhatsApp rein. Sagt man noch WhatsApp? Egal. Nämlich einfach nur das Wort Scherenklang. Ja.
Scherenklang. Ach so, am Friseurladen.
So.
Ach, guck.
Man hört uns und antwortet
uns. Ja, ist gut, ist gut. Ja, mehr davon. Ja. Ich fand Come In, muss ich im Nachhinein sagen, ist wirklich auch gar nicht so schlecht. Ja. Architektur. Hast du eigentlich letztes Mal deinen Superknaller ausgepackt eigentlich?
Welchen denn?
Den Friesenleger.
Ach nee.
Ach, den hast du vergessen, ne?
Ja.
Und ich war mir nicht sicher, sagt er ihn noch? Und dann waren wir bei was anderem. Ah, okay. Ja, der Friesenleger ist sehr gut.
Ja.
Ja. Ich habe ansonsten bei Wikipedia viel Zeit verbracht in der letzten Woche, um mich zu Artikeln zu GBU irgendwas 47 und B-2-Bombern und so, mir das durchzulesen.
Ja.
Was ich faszinierend finde bei diesen B-2s, ist, dass sie uralt sind.
Ja, ja.
Die sind aus 89 oder 90 oder so. Und da ist ja schon diverse Male mitgeflogen worden, was jetzt irgendwie, das hat mich nicht verstanden, warum das so gehypt ist, weil die Einsätze im Irak, in Jemen,
Kosovo ist Kosovo abgeschossen worden. Oder abgestürzt.
Abgestürzt.
Und die Russen waren sehr, sehr schnell und haben sich die Technik besorgt.
Obwohl, das weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, einer ist irgendwie. Nee, ich glaube, der ist in den USA runtergegangen und den. Egal, weiß ich nicht. Auf jeden Fall sind die auch im Jugoslawienkrieg unterwegs gewesen und so, und die fliegen immer aus den USA los und sind immer diverse zig Stunden unterwegs.
Ja,
deswegen habe ich das nicht so
getankt werden.
Genau. Aber das habe ich nicht verstanden, warum das jetzt so ein bei dem Iran-Ding so ein war. In der Berichterstattung zumindest war das gefühlt, jetzt sind die zum ersten Mal in den Nahen Osten geflogen und haben da irgendwelche Bomben runtergeworfen. Also es ging ja einmal um die Bomben und einmal auch um diese Art der Operation, aber.
Ja, also das, was mich Tatsache. Ich habe nicht gewusst, dass die immer aus den USA fliegen, weil ich mir schlichtweg gedacht habe, wenn die unterwegs betankt werden, das Tankflugzeug ist ja kein Tarnkappenflugzeug.
Ja.
Das heißt, spätestens wenn 2-3 Mal so ein Flugzeug im Luftraum auftaucht, weiß ja jeder, der ein Satellitenbild davon hat, dass da irgendwas ist. Also ob nun Tarn hin und her, also das Flugzeug, das Tankflugzeug ja nun nicht. Klar, das ist alt, aber wir reden ja auch als Trägersystem über B-52, der eben sowas von gar nicht Tarn ist, aber der weiterhin im Einsatz ist und der ist aus den 60ern oder weiß ich was, 58 oder so. Das ist bei Flugzeugen, wenn du die gut wartest.
Antonov.
Ja, genau.
Ja. Ja, nee, das fand ich irgendwie, bemerkenswert, dass das dann so der große Deal war. Ich glaube, es ist auch eher diese bunkerbrechende Waffe gewesen, die, glaube ich, zum ersten Mal eingesetzt wurde.
Die ist zum ersten Mal eingesetzt worden und das war schlichtweg das Problem, dass die Israelis kein Trägersystem dazu haben.
Ich habe mich viel mit Kampfflugzeugen auseinandergesetzt.
Das tut mir aufrichtig leid.
Naja. So, das ist Wikipedia-Pause bei mir erstmal.
Also dir selbst ausgesucht oder wurde dir das auferlegt?
Nein, Wikipedia-Pause deswegen, weil ich was anderes habe. Okay. Ich glaube, wir haben ja vorhin schon mal ein bisschen drüber gesprochen. Ja. Ich habe eine Plattform gefunden, in der man diverse, ich sag mal, Müllautos, Busse, Flughafentechnik, Rettungstechnik an Fahrzeugen kaufen kann.
Ja.
Und da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen.
Ja.
Also Apple Pay vom Handy nehmen und solche Sachen.
Ja, ja, das
sind manche Sachen bei, wo man sagt, wie so häufig, ne?
Ja, wenn man um 2.30 Uhr wie bei QVC noch 2 T-Shirts geshoppt hat, ist blöd,
aber
ein Kipplaster.
Ja, und es gibt wirklich, also ich würde auch einfach sagen, wirklich gute Autos da, die auch wirklich vernünftig sind. Ja, aber das ist so toll.
In meinem Leben noch nicht, das ist ja dieses Klischee, aber ich habe in meinem Leben noch nicht spätabends irgendwas online gekauft.
Nee. Nee, aber eBay Kleinanzeigen ist auch ein noch unentdeckter Kosmos von mir. Ich war da schon 2-3 Mal, aber ich warte noch ein bisschen, bis ich mir meine Werkstatt einrichte. Und dann brauche ich natürlich Bandsägen und Kantenschleifer und Abrichten und so weiter. Das kommt ja alles über eBay Kleinanzeigen, habe ich gehört.
Ja, verstehe ich. Ja. Okay.
Und dann fährt man da mit so einem Trailer los und so ganz, Midlife Crisis incoming.
Ich habe mir mal ein Moped besorgt. So. Ja. So ein Roller als Ausdruck meiner Midlife-Crisis. War gut, bis ich mich auf die Fresse gepackt habe. Aber das Dreivierteljahr bei der Berufsgenossenschaft war auch nett.
Schön in Boberg. Ja. Tolles Essen. Ja.
Nee, zum Glück haben die noch Filialen in der Innenstadt. Muss man nicht nach Boberg.
Ja. Ich sag mal deinen Satz. Was hast du mir Schönes mitgebracht?
Ja. Ich habe dir eine kleine Geschichte mitgebracht.
Aber B-52, sorry, ich muss da die ganze Zeit an Cocktail denken, ne?
Ich an Musik.
Und an die Band, stimmt. Ja. Love Check.
Ja. Gute Musik.
Gute Musik. Ja. B-52s. Klasse.
Ich traf auf einen Anverwandten, der ein bisschen älter ist. Und wir tauschen uns über Fußball aus, aber nicht über den Hamburger Sportverein, wie er von Erfolg zu Erfolg eilt, sondern über seine eigene Fußballkarriere. Mhm. Und diese Karriere ist, also der spielte auf dem Dorf Fußball oder in einer Kleinstadt, im Westfälischen, in einem sehr katholischen Gebiet. Und so komme ich zu dieser Geschichte. Es geht ein bisschen über Nischen und über Milieus. Und zwar wollte der dringend Fußball spielen. Und seine Mutter hat gesagt, das geht nicht. Du kannst nicht Fußball spielen. Weil er dann mit den anderen in Kontakt kommt.
Mit nicht konfessionell den anderen.
Ja.
Ja, okay.
Ja, geht gar nicht darum, dass die konfessionell anders sind, sondern die sind halt nicht katholisch.
Ach so.
Ja, ja. Also das ist, welche anderen ist egal.
Zwei Klassen, aber keine von uns.
Genau. Genau.
Okay.
Und deswegen durfte er nicht Fußball spielen. Und dann gab es aber ein DJK. Und da hat seine Mutter gesagt, das kannst du machen, das ist vollkommen in Ordnung.
DJK?
Genau. So, und das ist eben der Einstieg. Das ist die Deutsche Jugendkraft und das ist ein katholischer Sportverband.
Okay.
Weil Katholiken, historisch gesehen, in ihrem Milieu verbleibend, für alles einen Verein gegründet haben. Du kannst bis heute katholisch nahezu alles erledigen. Mhm. Und du kannst es historisch, aber bis heute natürlich noch existent, auch sozialdemokratisch oder sozialistisch oder wie auch immer machen. Es gibt für alles einen Verband. Also du kannst deine komplette Freizeit, mehr als deine Freizeit, du kannst katholisch beerdigt werden, das gibt auch ein bisschen Sinn. Du kannst aber auch selbstverständlich sozialistisch beerdigt werden. Auch dafür gibt es Unternehmen und Angebote. Von der Wiege bis zur Bahre.
Mhm.
Du musst deine Nische nicht verlassen.
Ja.
Und das war früher gelebt. Heutzutage finden wir das sehr skurril, weil wir in einer ganz anderen offenen Gesellschaft leben und wo Milieus einfach keine Bedeutung oder wenig Bedeutung haben. Es mag Ecken in diesem Land geben, wo das durchaus noch Bedeutung hat. Aber eigentlich sind wir ja da los von.
Mhm.
Das sehen wir ja auch am Wählerverhalten und so weiter und so fort. Aber das hat bis in die 70er, 80er Jahre voll getragen. Und ich kann dir wirklich zu jedem größeren Tun in deinem Leben, könnte ich dir entweder einen katholisch-konfessionellen oder einen sozialistischen Verband oder ein Angebot sagen. Zumindest, dass es mal gegeben hat.
Ich überleg's mir.
Aber sag doch mal irgendwas. Was ist extremst wichtig? Und ich sag's dir, gibt es.
Ja gut, Sportvereine sind es natürlich, klar. Was denn noch? Schulen?
Selbstverständlich. Also nicht sozialistisch, weil war nicht erlaubt, aber katholisch. Aber selbstverständlich, Schulen. Konfessionelle Schulen, klar.
Naja, dann wahrscheinlich Studentenverbindungen.
Ja, auch. Ja, aber das ist ja so.
Ne, die also so Gesundheitssachen?
Das gesamte Rettungswesen.
Ach, Johanniter Malteser,
ASB.
Ja.
Caritas, Diakonie.
Wohnen.
Wohnungsbaugenossenschaften, riesengroß, Kolping,
ah.
Aber die größte Wohnungsbaugenossenschaft nach dem Zweiten Weltkrieg.
Deutsche
Neue Heimat.
Neue Heimat
war gewerkschaftlich und damit
sozialistisch.
Ja, und du hast natürlich in dem Bereich Einkaufen, Coop.
Echt?
Ja, klar. Versicherung, Volksfürsorge.
Ja. Kraftfahrzeug. Gibt es auch ein katholisches Kraftfahrzeug? Nee, ein sozialistisches gibt es, ja.
In die Industrie sind wir nicht eingestiegen. Nein, also du hast alles Mögliche.
Arbeit? Also gibt es katholische, also jetzt unbedingt nicht.
Nö, das nicht.
Okay.
Nö, du hast natürlich, du hattest Gewerkschaften.
Mhm.
Du hattest auch gibt es bis heute im Übrigen noch christliche Gewerkschaften. Die spielen aber keine Rolle, weil sie kein Streikrecht haben. Wir haben ja das Betriebsverfassungsgesetz nach dem Zweiten Weltkrieg grundsätzlich mal reformiert, nämlich dass immer nur die größte Gewerkschaft in einem Betrieb dann auch das Streikrecht
hat. Und bei der Eisenbahnern.
So, das ist eben ja genau weil man diese Spartengesellschaften natürlich verhindern wollte. Ne? Aber also, du hast du hast in ganz, ganz vielen Bereichen, du hattest eine große Bank, die BFG. Auf katholischer Seite gibt es auch Banken, die haben aber ein bisschen andere Bedeutung. Die haben vor allen Dingen andere Sachen, also die Pax Bank oder
Banco,
sowas.
Banco, die Spirito,
so, Sancti. Genau, Banco, das Spirito. Ja. Genau. Aber ne, also wir haben die BFG.
Habe ich noch nie gehört.
Weil es die schon länger nicht mehr gibt. Also genau wie Volksfürsorge, Riesenkonzern, ist inzwischen Generali.
Okay.
Neue Heimat ist nach dem Skandal
Vonovia, 81, oder?
Bitte?
Vonovia?
Die Bestände sind dann ganz viel kommunal geworden. So, die sind schlichtweg pleite gegangen. Gigantischer Skandal. Genau wie die Coop. Die sind dann auch 89 zerschlagen worden. Aber die hatten mal 50.000 Mitarbeiter.
Das heißt, Coop, das ist jetzt sozialistisch?
Ja.
Das heißt, ich fühle mich dem sozialistischen Milieu zugehörig und gehe dann nicht zu Edeka, weil das sind ja die.
Das ist nicht der Ursprung, das ist nicht die Idee gewesen, sondern es ging einfach darum, dass arme Menschen, Arbeitermilieus, die konnten sich eben ganz viele Lebensmittel nicht leisten. Und dann ging es um Anschreiben und so. Also wir reden über städtische Verelendung in der Zeit nach der industriellen Revolution. Wir kennen das so Zille aus Berlin, so dritter und vierter Hinterhof und so. Mhm. Und dann waren das schlichtweg Einkaufs- und Konsumgenossenschaften. Also die haben schlichtweg Lebensmittel in großem Stil für ihre Leute eingekauft und dann günstig abgegeben. Und dafür musste man Genossenschaftsanteile zeichnen.
So, das ist nicht dieser Koop-Laden, den es in Schleswig-Holstein ab und zu noch
gibt? Doch. Das war der, aber bis heute kannst du dort Genossenschaftsmitglied sein. Und dann kriegst du Rabatte und dann kriegst du Dividende oder sonst irgendwas. Aber früher war das eben so, du zeichnest diese Genossenschaftsanteile und dann warst du berechtigt, da einzukaufen. Später haben sie das für alle geöffnet und so weiter und so fort. Aber das war schlichtweg dafür da, billige Lebensmittel durch Einkaufs- und Konsumgenossenschaften. Also die haben im großen Stil eingekauft und dann verteilt. Und das war billiger als der kleine Hülke an der Ecke.
Edeka macht das ja auch, nur macht es nicht günstig.
Genau, das ist das Gleiche. Naja, und das hast du eben in ganz vielen Geschichten. Also nochmal, die Bank BFG ist dann, die gab es von 23, die war richtig groß. Mhm. Und dann gab es, die ist dann irgendwie Credit Lyonnais geworden und dann ist die SEB geworden und jetzt heißt die Santander. Ich würde immer Santander sagen und nicht Santander. Ich weiß gar nicht, warum das in der, so, aber ja. Aber Bausparen zum Beispiel, die BHW.
Okay.
Die BHW ist schlichtweg die Hameln. Bausparkasse der
aus Hameln.
Ja, gehörte dem der Volksfürsorge.
Ah, okay. Aber
und die Volksfürsorge ist nur mal so, das ist inzwischen Generali.
Ja. Aber so jetzt unabhängig von Sozialismus und Katholizismus, so eine PSD und so, das sind doch dann so die, also das sind dann ja Banken, die Bank der Post gewesen.
Also die Idee der Genossenschaftsbank, die gibt es natürlich weiterhin. So.
Beamtenbanken und sowas.
Ja, das sind so Spezialbanken, klar, aber also die auf sich auf ein bestimmtes Klientel stürzen, ja, aber die Idee der Genossenschaftsbank gibt es ja weiterhin, um es mal
Volksbank
klar zu sagen, ich bin ein solcher Genosse. Und das ist genau das System.
Ja, natürlich.
Ja, ich habe da Tatsache Anteile. Mhm. Wenn du da ein Konto eröffnest, musst du Anteile erwerben.
Okay.
So, das ist so. Du kannst das alles. Das Ganze gibt es auch in klein, übrigens in Jüdisch. Mhm. Ja, also wir haben einen jüdischen bis heute Sportverband, nämlich Maccabi. Und den gibt es jetzt wieder gar nicht so klein, also die sind mal 1898 gegründet worden und haben immerhin 30 Vereine im Moment in Deutschland, 5000 Mitglieder. So. Und das gibt es weltweit. Mhm. Aber jetzt ist die Frage, warum gibt es das alles? Also, warum gibt es das nicht für die Bürgerlichen?
Bei der Kombination aus Katholizismus und Sozialismus fällt mir was ein.
Ja.
Das war ja mal nicht so gern gesehen.
Nämlich? Genau darum geht's.
Um Otto. Otto von Bismarck, Sozialistengesetze.
So ist es.
Oder?
So ist es. Und die Sozialistengesetze waren ab, ich sage es dir, 1878, weil es vorher den Kulturkampf gab. Also die Auseinandersetzung mit der katholischen Kirche.
Ja.
Die waren nicht zeitgleich, sondern die waren hintereinander weg.
87 erst. So spät in Bismarcks Wirken.
Was habe ich gesagt?
1887.
Nein, 1867, habe ich gar nicht gesagt.
Na, hast du nicht gesagt?
Nein.
Nein. Nein.
Das kannst du mir nicht nachweisen. 1878.
78, ja, okay.
7 Jahre nach Reichsgründung. Mhm. Was war passiert? Es gab die Einigungskriege und vorher gab es aber schon die preußischen oder die schlesischen Kriege. Also die Auseinandersetzung zwischen dem katholischen Habsburg und dem protestantischen Preußen. Mhm. Und dabei hatten die Preußen relativ viel von Schlesien abgegriffen und die waren katholisch. In der Auflösung von Rheinbund und so weiter und so fort kriegten die Preußen auch noch das Münsterland und das Rheinland mit dazu.
Ist auch katholisch.
Ist auch katholisch. Und jetzt hatten die evangelischen Preußen, die ja das Gefühl hatten, einen Staat von oben zu gründen, 1871, und damit den evangelischen Kaiser stellten und König von Preußen, hatten das Gefühl, dass von den Katholiken eine Gefahr, eine Bedrohung ihrer Macht ausging. Dann gab es eine Enzyklika, die Unfehlbarkeit des Papstes festschreibt. Das ist richtig, aber das hat überhaupt nichts mit...
Was ist richtig, dass sie das festschreibt oder dass sie unfehlbar ist?
Darüber möchte ich mich jetzt nicht auslassen. Weil es in Wirklichkeit nicht so wahnsinnig relevant ist, weil die Unfehlbarkeit in ganz bestimmten Glaubensfragen nach einem ganz bestimmten Prozess, der in der Kirche abläuft. Das hat also mit Politik ziemlich wenig zu tun. Aber daraus begründet war dann, wir hatten das ja schon, dieser Investiturstreit, war überhaupt nicht auf der Tagesordnung, aber es wurde ein bisschen hochgezogen. Nämlich der Vorwurf, des Ultramontanismus oder auch des Transalpinismus, also dass man sagt, Katholiken können gar keine guten
Reichsbürger sein.
Ja, weil sie ja immer wenn es ernst wird, nach Rom schielen.
Okay.
Dann gab es das Kanzleigesetz, dass katholische Priester nichts Politisches von der Kanzel predigen dürfen. Dann wurden die Jesuiten verboten. Dann wurde geklärt, was die Ausbildung der katholischen Priester, nämlich dass der Staat da Zugriff drauf hat und so weiter. Und zum Schluss gab es die Zivilehe 1875. Also das ist Tatsache relativ einzigartig in dieser Welt, dass der Staat sagt, ihr könnt religiös machen, was immer ihr wollt, aber als erstes mal erscheint ihr
auf dem Amt. Gibt Stempel.
Ja.
Okay.
Und das ist verpflichtend bei uns. Also bei allen oder bei sehr, sehr vielen anderen Ländern ist das so, macht es doch, wie ihr wollt und dann bringt ihr mal einen Zettel mit und reicht den mal bei der Steuerbehörde ein und gut ist. So. Und das Ganze war auch, oder daraus entwickelte sich dann, dass die Katholiken sich schlichtweg zusammentaten. In Geheimzirkeln, aber eben auch in Verbänden. Die kriegten Druck von außen und dann versammelten sie sich ganz schnell. Und je nachdem, was für eine Interessenlage sie hatten, katholische Männersingvereine und weiß ich was, aber eben auch Sport. Mhm. Und so entstanden diese ganzen Vereine und Verbände.
Das finden ja Preußen dann ja super, dass man sich dann halt geheim trifft.
Ja. Und das Ganze führte dann dazu, dass sich dann eben ja auch eine katholische Partei gründete, 1871, nämlich das Zentrum. Und das hatte 1871 9,3% im preußischen Landtag. Mhm. Dann kam dieser Kulturkampf mit einem großartigen Erfolg für Bismarck. Denn 3 Jahre später, 1874, hatte das Zentrum 27,9%.
Die waren doch super erfolgreich, ne?
Ja, weil...
Waren ja auch viele Leute da, die sich dem...
Weil die gesagt haben, jetzt erst recht. Mhm. So. Ganz kurz das.
Ja, und dann war noch für Bismarck das Problem mit den Liberalen, ne?
Naja, das Ganze machte er mit den Liberalen zusammen gegen die Katholiken. Ja. Und dann hatte er aber eine neue Zollpolitik, nämlich Schutzzölle, um die zum Schutz des Deutschen Reiches, also protektionistische Maßnahmen.
Dass man sowas früher gemacht hat, ne?
Und das fanden natürlich die Liberalen wieder nicht besonders gut.
Klar.
Also brauchte Bismarck das Zentrum.
Ja.
Und schwuppdiwupp gab es eine Einigung im Kulturkampf. Oh. Das war 1877. Und damit war der Kulturkampf weitgehend beendet. 1878 gab es allerdings zwei Attentate auf den Kaiser. Das wiederum hat dann Bismarck rasch umschwenken lassen und hat daraufhin die Sozialistengesetze erlassen. Das heißt, ab 1878, nachdem er den Kulturkampf, sagen wir wie es ist, verloren hat, weil das Zentrum anschließend wahnsinnig gestärkt wurde, machte er die Sozialistengesetze wesentlich stärker, also die Sozialisten wurden wesentlich härter verfolgt als Katholiken. Also da, es gab Repressionen und Repressalien gegen Amtskirche, gegen ähnliches, aber das ist kein Katholik in Knast gegangen, weil er katholisch war. Dass Sozialisten ins Gefängnis gegangen sind, ja, allerdings relativ viel. So, ich will es nur kurz zu Ende bringen. Mit dem gleichen Erfolg, 1881, 311.000 Menschen wählen die Sozialistische Arbeiterpartei und 1890 am Ende der Sozialistengesetze 1,4 Millionen.
War schon wieder top geklappt.
Hat super geklappt. So, und dann, das war eben das Ende 1890 und diese Sozialistengesetze wurden immer auf 2 Jahre und dann wurden sie verlängert. Und wir hatten 1888 das Dreikaiserjahr.
Ja, und 1890 war Bismarck dann noch weg.
Und das ist der Grund, oder das, also der eine Grund ist, weil er mit Wilhelm II einfach nicht konnte oder andersrum.
Ja.
Und er alt war. Aber das andere war, dass er eben mal sein zweites Großprojekt, nämlich die soziale Frage auf diese Art und Weise zu klären, sagen wir es mal etwas salopp, vergeigt hat.
Ja.
Und damit ja den Zusammenhalt im Reich deutlich gefährdet hat. So, und ein letztes noch. Das ist der eine Ursprung, zumindest der katholischen und der sozialistischen Verbände. Und der zweite Ursprung aller katholischen Verbände war, dass wir ja natürlich die industrielle Revolution hatten. Und das ganze Ruhrgebiet, da sind sehr, sehr viele Katholiken gewesen, weil das Menschen waren, die eben aus armen Regionen, katholischen Regionen, wie zum Beispiel Schlesien gekommen sind. Mhm. Also du hast ja ganz viele polnische Namen im Ruhrgebiet.
Für Ski. Mhm.
Ja, mhm. Und das ist natürlich tendenziell eben sehr viel katholisch. Mhm. Das heißt, wir hatten eine echte Arbeiterschaft, die katholisch war. Und die katholische Kirche war bis zu dem Zeitpunkt anders aufgestellt. Die war sehr hierarchisch und sehr obrigkeitszentriert aufgestellt. Und dann gab es 1891 eine sogenannte Enzyklika, also ein päpstliches Rundschreiben, nämlich Rerum Novarum. Und das war zum ersten Mal, dass, also Rerum Novarum, die neuen Dinge, es geht darauf ein, wie die soziale Frage aus katholischer Sicht in einer industriellen Gesellschaft beantwortet wird. Weil die katholische Kirche merkte, dass zum einen der Liberalismus, aber zum anderen auch natürlich der Sozialismus hart in ihr Milieu eindrang. Mhm. Und darauf brauchten sie eine Antwort. Mhm. Und dafür organisierten sie dann sogenannte Arbeiterpriester, Kolping und ähnliches, die sich dann explizit um diese Menschen kümmerten. Und die gründeten dann die ganzen Vereine und Verbände. Und die waren bis in die 70er, 80er Jahre wahnsinnig bestimmend in unserem Land. Also wir hatten das ja, glaube ich, schon mal, aber das kann man auch mal machen, das führt jetzt auch ein bisschen weit, dieses Prinzip der privilegierten Partnerschaft, also dass der Staat schlichtweg Deals macht mit großen Verbänden, weil er das alles nicht selber macht. Das bedeutet aber, dass diese Verbände natürlich wahnsinnig viel von sich in die Gesellschaft einbringen. Und das ist ja gerade durchaus unser Problem, dass diese Milieus zwar wegbrechen, wir aber in Wirklichkeit nichts haben, was in diese was die ersetzt. Mhm. Aber ich wollte nur sagen, und das war nur mein kleiner Aufhänger, dieser Verwandte, der einfach nicht Fußball spielen durfte, weil er dann ja mit Nichtgläubigen gegen den Ball tritt.
Ach, schon irre.
gibt's bestimmt heute
und,
auch.
Und noch. Das ist keine Geschichte, ich sag's nochmal aus meiner Erfahrung, das ist keine Geschichte, wo ich sag, das ist doch Quatsch, das gibt's doch nicht.
Sondern, ist nicht exotisch, ne?
Nee, sondern ich sag, ja.
Ja, okay. Okay. Aber es ist, also, sowohl der Sozialismus als auch der Katholizismus sind ja wirklich sehr gut darin, das Leben zu ordnen. Also wichtige Entscheidungen dann ja offenbar abzunehmen, zu sagen, wir sorgen auch mal dafür dann, also die Führung zu übernehmen durch diese Organisation, was kann man jetzt schlecht oder nicht schlecht finden, aber ich glaube, in Zeiten, in denen die Probleme andere waren, gibt sowas natürlich auch Halt. Wo du sagst, die Leute, mit denen ich da Fußball spiele, haben ein ähnliches Zuhause.
Ja.
Und das wird heute aber immer noch so sein. Also du wirst ja auch nach Stadtteilen, die funktionieren nach wie vor auch so. Also so.
Ja, wir erleben das gerade wieder. Also, dass wir guck mal in die unteren Ligen in Großstädten. Da gibt es kroatische Vereine, albanische Vereine, Türkgücü gibt es an jeder Ecke sozusagen. Das ist nichts anderes. Die Menschen spüren,
genau,
dass es ganz gut ist, in dieser ihnen nicht immer wohlgesonnenen Gesellschaft auch einen Ort zu haben, wo sie sich mal unter sich austauschen können.
Ja, und wenn das jetzt nicht mehr katholisch und sozialistisch ist, am Ende des Tages ist der größte gemeinsame Nenner vielleicht der gemeinsame Pass. Also ich erinnere noch gut, dass als ich in Kampala war, das erste, was mir mitgeteilt wurde, war Montagsabend, deutscher Abend da hinten.
So sieht's aus. Ja, ja. Naja, ein türkischer Kulturverein.
Wo ich nie hingegangen bin, weil es, wie gesagt, hui.
Ja, okay, aber ein türkischer Kulturverein.
Hm.
Den gibt es selbstverständlich, dort treffen sich Menschen, auch in zweiter und dritter Generation höchstwahrscheinlich. Ja. Einen niedersächsischen Kulturverein in Hamburg wird es nicht geben.
Obwohl?
Nein.
Man wird es nicht mitkriegen. Der Niedersachse schleicht dann da rein, setzt sich hin, trinkt sein Korn, geht wieder nach Hause. Ja, ja, ja. Aber Milieus treffen sich ja dann auch in, also ich weiß nicht, ob es katholische Kneipen gibt oder sowas in die Richtung, ne? Also aber das da,
also es gab ganz viele Arbeiterlokale.
Mhm. Eher sozialistisch dann.
Ja, ich glaube katholisch, naja, wahrscheinlich.
Auf der anderen Seite gab es ja aber auch Salons oder keine Ahnung, die anderen, in Anführungsstrichen, werden sich auch treffen in ihrem Milieu. Aber die Organisation ist nicht so straff.
Naja, und waren sie mit die Mehrheitsgesellschaft.
Ja. Was ich übrigens noch sagen wollte vorhin, das Wort Einigungskrieg ist ja eins der schönsten Worte, die deutsche Sprache hervorgebracht hat.
Ja. Das, Kriege.
Ja, Einigungskriege, ja. Was war das? Drei. Schlesien, Dänemark, Frankreich.
Naja, als erstes mal die Frage, als erstes mal deutsch-dänischer Krieg, 1864. Preußen und Habsburg, also Österreich zusammen
gemeinsam,
gegen einen äußeren Feind, Döbeler Schanze.
Mhm.
Dann gemeinsame Verwaltung, darüber sich quer oder sich in die Haare gekriegt, was vorher schon klar war, und dann die Klärung der Frage Großdeutsches Reich oder nicht. Das war ja 1866. Königsgrätz.
Yes.
Sadowa, wie der Österreicher sagt.
Ja. Okay.
Ja, das ist ja zwischen den beiden, also die einen hatten das Heerlager da und die anderen hatten das Heerlager da.
Ach so.
Naja, so wie wir sagen Waterloo
und
die Franzosen sagen Belle Alliance.
Sagen die das überhaupt?
Alesia.
Ja.
Ja, oder, und natürlich die Schmach von Cordoba.
So.
So, ich wollte aber, nur dieses, aber auch, die, einen kleinen Einblick in dieses
das
etwas merkwürdige Milieustrukturen.
Ja, da sind ja Kürzel bei, die jetzt mir nicht sagen. Ich sage, ja, dann heißt es halt DFK.
Ja.
Das ist das, okay, ja, das ist halt der DFK Flensburg.
Ja, aber du kennst natürlich andere Auswirkungen. Also die AWO kennst du selbstverständlich.
Ja.
Und den Caritas-Verband.
Ja.
So, wird man in Malteser Krankenwagen katholisch versorgt?
Weniger.
Wenig.
Ja, okay. Ja, ja.
Aber ich kann dir zum Beispiel sagen, dass ein katholischer Kindergarten hatte einen Erste-Hilfe-Kurs zu machen und fragte das Rote Kreuz an. Und da war genau diese Trennlinie. Die Alten, nämlich die dann in irgendwelchen Vorständen saßen, sagten, sag mal, auf
keinen Fall.
Seid ihr bekloppt?
Ja.
Wir haben unseren eigenen Club. Und die Jungen sagten, haben wir? Wusste ich nicht. Ach so, katholisch, wusste ich nicht.
Ja, ja.
Weil es heutzutage keine Rolle mehr spielt.
Ja. Ja. Aber die Ursache in den Sozialistengesetzen, das ist toll, das ist aber auch nicht lange her jetzt mal so. Das ist ja keine historische Errungenschaft oder keine von Anbeginn der Zeit seiende und auch nicht aus sich heraus entstandene Organisation, sondern eben durch diesen äußeren Feind. Ne?
Ja, 130 Jahre, genau, ja.
Ja. Gut, jetzt gehen wir mit offeneren Augen. Und davon gibt es ja wirklich auch, also Caritas ja, glaube ich, größte Arbeitgeber in Deutschland. Oder zumindest katholische Kirche, glaube ich, ne? Oder Kirche allgemein, glaube ich, größte Arbeitgeber
also
in Deutschland.
Caritas ist groß, ja.
Ne, und dieses ganze Leben drumherum zu organisieren, wie gesagt, von der Wiege bis zur Bahre, ist ja tolles Angebot.
Ja, es ist vor allen Dingen, es geht ja auch darum, dass du sagst, du gerätst in eine Notsituation und das ist sozusagen One-Stop-Shopping.
Ja.
Na, du gehst rein und sagst, habt ihr da auch was von? Selbstverständlich gibt es sowas wie eine katholische Alkoholikerbetreuung oder so. Also stimmt, für jede Notsituation, ne? Obdachlosenhilfe und so weiter. Also du hast für alles, das hast du im sozialistischen, also im AWO, im ASB-Kontext und sowas, hast du das selbstverständlich auch. Mhm. Das DRK ist natürlich eine rein bürgerliche Veranstaltung. Das ist ja kein Zufall, dass die DRK-Präsidenten alles ehemalige CDU-Bundesminister sind.
Also bitte. Das
doch,
wird
Entschuldigung,
nach,
doch ist Zufall.
Ja, es wird nach, also da wird geguckt, wer ist der beste Bewerber.
Ja, aber nur mal so, in Hamburg ist der ASB-Vorsitzende gerade ein ehemaliger CDU-Bundestagsabgeordneter. Und das war so, dass alle gesagt haben,
das geht nicht.
Wie konnte das denn passieren?
Ja, ja. Da geht das Papier, auf dem das geschrieben wird, gleich so welk, ja, so zusammen.
Also, hä? So, und die DDR hat das natürlich auch alles gemacht.
Aber CDU und katholisch ist doch jetzt kein
Nein, ASB.
Sozialistisch. Okay.
Also da heißt es dann Volkssolidarität, das ist der gleiche Kram im Osten. Mhm. Da haben sich halt die ganzen Blockflöten zusammengetan. Also SPD, KPD, CDU,
Mir fällt gerade was auf. Ich kenne nämlich einen Menschen, der beim ASB mal gearbeitet hat und jetzt weiß ich auch, warum er da gearbeitet hat.
Weil Sozialdemokrat.
Genau.
Ja.
Ja. Okay. Das muss einem ja irgendwann auch mal einer erklären. Du, das wird einem wahrscheinlich in dem Milieu relativ schnell erklärt, weil es keine Alternative gibt, ne? Dadurch, dass man sagt, ja klar gehst du jetzt.
Ich glaube, es ist eher so, dass die Leute das alles nicht wissen. Also ich war ja lange Zeit bei den Maltesern. Und natürlich wissen die Leute das nicht, weil, wie gesagt, aus sehr, sehr gutem Grund kannst du nicht katholisch eine Wunde versorgen. Das ist so. Aber wenn du dann in dem Verband weiter aufsteigst, dann merkst du es ja.
Ja, spannend. Ich habe mal eben die Sozialistengesetze gewikipediat und da kommen ja auch so wirklich Namen, die man heute aus jedem Stadtbild kennt. Also August Bebel,
ja.
Ich glaube, jetzt ein paar andere müsste jetzt wieder zurückgehen, aber gerade so jemand wie Herr Bebel, da würde ich wahrscheinlich, ich würde behaupten, wenn du auf die Straße gehst und sagst, sagt Ihnen der Name August Bebel was? SPD? Aber was genau? Ja, ich glaube schon. Oder halt eben einen Straßennamen, so wie Friedrich Ebert und so.
Ja, aber ich glaube nicht, dass das Leuten zu Bebel was einfällt. Also, ich würde mich ja freuen, aber.
Ja. Da sind ein paar große Namen, und ich finde es auch schön, wenn Straßen benannt werden. Da muss ja irgendjemand sitzen, der so einen Plan verfolgt, weil ich glaube, so eine August-Bebel-Straße oder eine Friedrich-Ebert-Straße gibt es in ziemlich jeder größeren Stadt.
Ja.
Oder eine Bismarck-Straße auch. Ich mache jetzt mal nicht das Fass auf, ob man diese Bismarck-Statue in Hamburg entfernen sollte oder nicht. Da gibt es ja, glaube ich, eine aktive Diskussion drum. Alles wird alles zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich betrachtet. Also, ich glaube, da geht es eher um die Kolonialthematik, ne? Oder?
Nö.
Jetzt mache ich das fast doch auf. Ich bin nicht informiert genug darüber. Ich weiß nur, dass es die Diskussion gibt, ob das.
Es geht um Militarismus und aber ne, Kolonial, also Bismarck, na egal, wir machen nicht Bismarck und die Berliner Konferenz machen wir nicht.
Nee. Die Kongo-Konferenz.
Ja, ja.
Ja.
Das ist die.
Genau, okay.
Nein, aber ich erlebe das gerade ganz aktuell bei so Namensgebung. Und da sollen Plätze umgewidmet werden. Und natürlich spielen dort dann solche Überlegungen wieder eine Rolle, weil Leute dann ja auch googeln können. Und ja, also das hat auch was mit politischen Mehrheiten und mit Kultur und mit Zeit und sowas zu tun, ne? Klar.
Aber auch die Gewichtung. Also manchmal gibt es so eine kleine Stichstraße, die heißt Friedrich-Ebert-Straße. Ja. Neubaugebiet hinten links und manchmal ist es die Hauptachse in einer großen Stadt.
Ich habe eine sehr schäbige, einen sehr schäbigen kleinen Platz vor der Hafen City Universität in Hamburg gesehen und die heißt Henning-Foscherau-Platz. Also ein ehemaliger Hamburger Bürgermeister, der, das muss man sagen, nicht unerheblich dazu beigetragen hat, dass wir sowas wie Hafen City haben. Das ist schon so, aber auch ein wahnsinnig eitler Mensch. Und ich sah nur diesen Platz und es soll nicht von oben herab klingen, aber dann lieber keinen Platz als den.
Das ist gar nichts, ne? Das ist nur Beton, Scheiße, ne?
Ja. 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 Ja, sehr gut. Vielen Dank für diesen kleinen Einblick.
Echt überlegen, gegen wen man mal so Sport gemacht hat.
Aber dann kann man ein DJK, das ist ja nicht die Ecke, in der du unterwegs warst, da wird es kein DJK gegeben haben.
Ne, okay.
Weiß ich nicht, aber.
Ja, aber auch, also das wäre jetzt ja, warte mal, DJK wäre jetzt wieder das Katholische gewesen.
Ja, es gab natürlich die ganzen Arbeitervereine, natürlich gab es die, ne?
Wie heißen die so? Sparta. Roter Stern. ZSKA.
Ja, also bei den Sozialdemokraten oder bei den Sozialisten ist es der ATSB, der Arbeiterturn- und Sportbund. Mhm. Von 1893, also auch wirklich dann fortfolgend relativ eng. Und dann eben später bei den Kommunisten gab es Kampfgemeinschaft für rote Sport. Irgendwie so etwas von 28. Die sind aber beide nicht ernsthaft nach dem Zweiten Weltkrieg wiederbelebt worden.
Also es gibt keinen Kürzel wie, weiß ich nicht, VfL.
Nee, das nicht. Aber bei Sportvereinen haben wir das ja ganz viel, ne, dass das aus der Zeit kommt. Ne? Mhm. Also wir haben ja die Zeit, dass die Preußen dann eben Rhein-Ruhr und das Münsterland übernommen haben, ne? Preußen-Münster, Borussia Dortmund.
Borussia, genau.
Das ist ja alles aus dieser Zeit.
Mhm. Okay. Mehr Alemannia.
Ja, das ist natürlich auch, sag ich mal, die Nation in den Vordergrund gestellt, ne?
Werder Bremen. Ja. Ja, spannend. Ich hatte jetzt gedacht, weiß nicht, immer wenn es VfL heißt, ist es und wenn es SV heißt, ist es eher oder.
Nee, ich kann dir sagen, das ist immer, wenn es Spiffkick heißt, dass man nicht genügend Jugendarbeit hatte, da muss man sich zusammentun.
Ja, stimmt.
Oder SG.
SG, genau. Ja. Aber eine Spiffkick. Warte mal. Nee, Unterhaching?
Ja.
War doch, ne? Ist doch eine, ne?
Ja, ja.
Die haben nochmal eine deutsche Meisterschaft entschieden.
Das ist wahr. Und wenn du jetzt nochmal so das Logo von Unterhaching, also erstmal Unterhaching ist München.
Bobbahn.
Ist ein Bob drauf. Ja, die nächste Bobbahn von Unterhaching, also jetzt mal ein, die Alpen sind nicht so irre weit, aber in Unterhaching, das ist
ein Münchner Stadtteil, oder?
Vorort.
Oder Vorort, ja.
Also es gehört zum Landkreis Münchenland.
Eieieiei. Okay. Ei, ei, ei. Und jetzt haben wir noch einen Trommelpeter mit einem sozialistischen Kampflied von dir. Das Fass sollte ich ja nicht aufmachen, hast du mir schon mal gesagt, sonst singst du mir Hannes Wader vor.
Ich überlege, ob das sozialistisch ist.
B-52s?
Also, du kannst einen Trommelpeter sehr gerne haben. Ich gebe offen zu, ich habe zwei vorbereitet, aber den anderen kriegst du dann wann anders.
So einfach ist das. Überfluss vorbereitet.
So, und jetzt die Frage, möchtest du katholisch oder sozialistisch weitermachen?
Ich glaube, vor sozialistisch habe ich musikalisch ein bisschen Schiss.
Nein. Ganz, ganz schön. Aber ja, aber das andere ist auch schön.
Ich glaube, ich würde es mit dem Katholischen gehen, weil da ist, glaube ich, der Aha-Effekt bei mir größer. Ah. Dass ich sage, katholisch. Weil bei sozialistisch kann ich mir was darunter vorstellen, glaube ich.
Okay,
alles klar. Sag ich mal so rum.
Ja.
Und ich bin auch nicht so für Kampf und immer hier und wir alle auf die Barrikaden und hoch die Fäuste und erhebt. Och, das ist doch alles.
Also doch sozialistisch.
Nein. Nein. Gib's mir katholisch.
Ja, sehr gern. Also.
Mach mich nicht katholisch, ne?
Du machst mich nicht katholisch. Nein, katholisch ist das gar nicht, aber das ist christlich, sag ich mal so. Also, es hat in der nach dem Zweiten Weltkrieg hat es einen Druck gegeben, vor allen Dingen auf die katholische Kirche, sich dieser neuen Zeit mal anzupassen. Und katholische Kirche hat darauf reagiert, wie sie immer reagiert, hat gesagt, ja sicher machen wir das, aber eigentlich also nicht so doll. Muss ja auch nicht alles.
Ja. Einen am anderen.
Ja. Religion ist auch keine Koalitionsvereinbarung. Wenn du in Besitz von Macht und Wahrheit bist, dann ist das eine super Kombination. Dann ist sowas
warum wie mit was
Demokratie
ändern?
Kacke, ne?
Klar.
So.
Klar.
Aber es hat dann unter Johannes dem 23. Das Zweite Vatikanum gegeben, also das Zweite Vatikanische Konzil, das verschiedenste, wirklich grundlegende Veränderungen.
Wann war das? 57?
So. Ja, das fing an und ging dann relativ lange. Das hat ja, wie gesagt, unter Johannes dem 23 angefangen und ist dann erst unter Papst Paul dem 6., wenn ich das richtig sehe, beendet worden.
62 bis 65.
Hm. Und da geht es darum, dass da hat man beispielsweise so etwas gemacht, wie die Liturgie komplett verändert, nämlich in Landessprache und nicht mehr auf Latein und ähnliches. So, und das Ganze ging natürlich einher auch mit musikalischen Veränderungen. Das heißt, wenn du das erste Mal das Ganze eben auf Deutsch machst oder in jeder anderen Sprache und wenn der Altarraum neu gestaltet wird und so weiter, aber auch aus der Jugendbewegung heraus schon aus der Weimarer Zeit gab es da ganz viele Einflüsse, so die katholische Jugendarbeit, die Fahrtenlieder und so weiter. Auf jeden Fall, es war Zeit, fanden Leute neue Musik zu machen. Und das Ganze heißt neues geistliches Lied.
Ich bereue meine Entscheidung, glaube ich.
Oder? Ich habe es dir gesagt.
Ja.
NGL genannt und ich kann sagen, es hat weite Teile meiner Kindheit und Jugend mindestens mal belastet. Und wir hatten dann so Lieder, die du auch kennst, wie zum Beispiel das wunderbare Lied Danke.
Mhm.
Ja,
das für meine Arbeitsstätte.
Danke für meine Arbeitsstelle. Da erinnere ich mich lebhaft dran, dass ich das in der 5. Klasse singen musste und es damals schon irgendwie irre fand. Aber auch natürlich Herr, deine Liebe, kleine Senfkorn Hoffnung.
Ja, ja, ja. Warum kenne ich die?
Weil das NGL war die Idee, das Ganze in die Popmusik reinzutragen. Okay. Also das ist durchaus populär geworden.
Okay.
Oder auch von uns etwas despektierlich das AIDS-Lied genannt. Mit dem schönen Text, einer hat uns angesteckt mit der Flamme der Liebe.
Sag mal, oh, komm, oh, bitte.
Wir waren jung und dumm.
Ja.
Ich sage hier bitte Entschuldigung.
Man kann nur um Entschuldigung bitten.
Und eins der größten Smash-Hits, und das ist mein Trommelpeter,
oh ja,
hat ein Mensch, dem man das nicht direkt zutraut, auf den ersten Blick in die Welt getragen. Und ich mach mal
kenn ich das?
Oh ja.
Okay.
Oh ja. Und er hat eine Ansage gemacht. Und diese Ansage ist nicht irgendwo passiert, sondern im, na?
Ist es im Megapark?
Jo.
Ja.
Und die Ansage geht so.
Eine kleine Frage, wer von euch ist katholisch? Wer ist evangelisch? Und wem ist es scheißegal? Genau, wer ist denn schon so blöd? Wie
so.
Ja?
Und jetzt kommt was?
Micky Krause, Laudato Si.
So sieht's aus. Und das
Laudato
ist
Si. Oh mi Signore, laudato si. Oh mi Signore, laudato si.
Und das ist ein Smash-Hit des neuen geistigen Lieds. Laudato si, sei gepriesen.
Wer kennt's nicht, ja.
Wer kennt's nicht?
Ja.
Und das war vorher schon ganz gut. Und Micky Krause hat das einfach übernommen.
Und hat, besser gemacht.
Und hat aber ein bisschen Bum-Bum draus.
Ja.
Das ist irgendwie sehr witzig einerseits. Oder nein, das ist sehr witzig, Punkt. Und jetzt ist die Frage, warum macht Micky Krause das?
Ja, weil der katholisch ist.
Sowas von.
Der, also vermute ich mal.
Der ist genau
das. Münsterländer, Münsteraner?
Ja, der ist genau das, was ich vorhin beschrieben habe.
Ja.
Der ist so richtig Milieukatholik.
Okay.
Und der war Gruppenleiter bei der DPSG, wie wir sagen, bei der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg, also die katholische Art und Weise, Pfadfinder zu sein. Und der ist eben mit dieser Art und Weise, oder der ist so sozialisiert.
Der geht gar nicht anders, der muss das ja machen.
Ja.
Ah, okay.
Und ich bin mir sicher, die Ursprünge sind dann eben auch dieses Liedes dann auch irgendwie in seiner Münsteraner Heimat.
Bestimmt.
Dass ja. er dann eben das irgendwo wieder in ihrem Familiengottesdienst, denn der ist ja durchaus weiterhin am Start, ja. Aufgeschnappt hat und sich gedacht hat, nach 10 nackten Friseusen und geh mal Bier holen, da ein Beat
Jan
drauf.
Jan Pillemann-Utze nicht zu vergessen. So? Ja.
Und da hat er sich gedacht, das geht. Und cool. Das rote Pferd, das ist alles nicht von ihm so, aber so, ne? Aber diese ganzen Geschichten funktionieren auf die gleiche Art und Weise. Du hast etwas, was sehr eingängig von der Melodie ist und ja. vom Text her auch. Und da ist ja nicht so, dass man, und das hat der Krause rausgefunden. Nee, das hat er in GL schon. Das waren ja Smash-Hits, das waren ja Schlager. So, und wenn du im, ne, du bist nicht so wahnsinnig viel damit in Berührung gekommen.
Ja.
Aber deswegen kennst du trotzdem das Lied Danke.
Ja.
Das ist ein Gottesdienstlied. Wie viele Gottesdienstlieder ja. kennst du sonst noch?
Ein Stein fällt irgendwo rein.
Ja, mhm. Ins Wasser fällt ein Stein.
So.
Ganz heimlich, still und leise.
Ja.
Nee, und ist er noch so klein, zieht er große Kreise.
Ja, ja. Ich bin tatsächlich, also ich glaube, ferner von, also gar nicht, weil aktiv von weggehalten, sondern einfach nicht existent von ja. diesem Milieu, wie auch immer, evangelisch, katholisch oder frei oder was auch immer, kann man nicht sein als ich. Gleichwohl bin ich ja interessiert. Ich wollte ja mal, habe ich ja schon mal erzählt.
Nein.
Ich wollte ja neben meinem Jurastudium, habe ich mir ja überlegt, jung und dumm, ich mache 2 Semester Kunstgeschichte. Also ich will immer nur den Anfang wissen. Details interessieren mich allgemein nicht. Ich will immer nur einmal kurz reinkommen und sagen, okay, interessiert mich, mache ich weiter oder nicht. Also 2 Semester Kunstgeschichte, 2 Semester weiß ich nicht mehr und 2 Semester Theologie.
Ja.
Eben aber nicht aus, also aus dem geschichtlichen, aus dem historischen, aus dem gesellschaftlichen
Aspekt. Theologie ist erstmal eine Wissenschaft. Das hat genau. mit Glauben relativ wenig
genau.
zu tun.
Genau. So, das war eigentlich mein Plan, aber dann habe ich festgestellt, Jura auch, also Tag für, ich bin jetzt auch nicht super schlau, von daher war meine Interessenlage da klar, dass erstmal, aber es ist, irgendwann möchte ich ja gerne nochmal Kunstgeschichte studieren, ich glaube Theologie wird es nicht, aber Kunstgeschichte wird es sein, ist halt toll, die Dinge zu verstehen, das, darum geht es ja mit allen Sachen, deswegen, was du sagst, ne, ist ja gar nicht, mit Glauben hat das alles relativ wenig zu tun, sondern eher mit zu wissen, wohin, wenn was nicht gut ist gerade bei mir, ne? Wo kann ich hin? Was weiß ich über die Welt? Wie funktioniert die Welt? Das ist ja das Tolle an Jura übrigens. Liebe Leute, wenn ihr nochmal studieren wollt, studiert Jura. Nicht um Anwalt zu werden oder Richter, das ist bestimmt auch ganz toll. Aber man versteht die Welt etwas anders.
Ulrich Wesel, Jura ist Herrschaftswissenschaft.
Ja, es ist,
das ist.
Und das ist Theologie so, sicherlich das, auch.
Ja.
Ja.
Ja, das war mein Trommelpeter, Micky Krause mit Laudato Si, dass er irgendwo in TC aufgeschnappt hat und ein bisschen Beat drunter gelegt hat.
Finde ich gut. Da ist bestimmt noch mehr. Auch so Kyrie Eleison. Kyrie Eleison. Gibt es ja. auch so ein 80er-Jahre-Hit von.
Mm-hmm. Oh ja, das, also das Kyrie ist eben Teil der Liturgie. Herr, erbarme dich. Der katholischen Liturgie.
Mister, genau.
Ja, aber das hat's immer wieder, christliche Popmusik in den USA ja relativ groß, aber das hat's, diesen Sakralpop, da gab's relativ viele Versuche und auch erfolgreiche Versuche.
Hm. Was heißt das? Herbarme dich, okay.
Ja.
Ja.
Das ist zu Beginn der katholischen Liturgie Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, das ist.
Aber Laudato Si ist Laudato Si.
Laudato, neues Wort, Si. Sei si, gepriesen. Si.
Ist altitalienisch. Mensch, Skinners, was wir hier alles lernen. Und wie geht's weiter? Wo sind die Lyrics? Gibt's ja nicht.
O mio Signore.
Signore, Herr, mein Herr.
Ja.
Okay, ja. Cool, dankeschön.
Schön.
Nächstes Mal dann Hannes Wader.
Ich kann auch ganz anders.
Mhm. Aber es ist schon auch prägend im Sinne von, man denkt, also diese ganzen sozialistischen Sachen, also dieses gemeinsam Singen und so, das, ich kenne Leute, die das nicht so toll in Erinnerung haben.
auf sozialistischer Ebene, katholisch mag ich mich nicht zu äußern, aber die jetzt im Sozialismus zum Beispiel aufgewachsen sind, berichten da schon so, bedingt jetzt drüber, ja? Bedingt freudig drüber, sondern man saß da und sagte,
naja, alles, das ist ja so, alles, was sie dann aufgezwungen wird, ist ja in irgendeiner Form damit auch gefühlsmäßig verknüpft. Bei mir ist das wahnsinnig unterschiedlich. Also klar, Lieder transportieren Gefühle und ich habe, wie du dir vorstellen kannst, in meiner Kindheit und Jugend mal solche und mal solche aufgegriffen und deswegen kann ich mit Liedern, also dieses NGL, diese ganzen Lieder, so weiß was, Herr, deine Liebe und sonst ein kleines Selbstkorn Hoffnung, das nervt mich vor allem. Also wenn ich das höre, denke ich mir, oh komm Leute, hat mir zu oft. Und dann gibt es eben sowas wie Danke, sowas ist einfach hochnotpeinlich, also ja, ganz tragisch.
Gerne auf Hochzeiten genommen.
Aber es gibt so etwas, es ist jetzt sehr übertrieben, aber es gibt so etwas wie die katholische Nationalhymne, so sagt man.
Oha, jetzt bin ich gespannt.
Naja, die Evangelien behaupten das von sich auch, insofern schon okay. Großer Gott, wir loben dich.
Okay.
So, und wenn das gespielt wird am Ende eines Gottesdienstes, das ist so wie der Parteitag wird beendet mit Völker hört die Signale oder mit Nationalhymne. Das hat schon diesen Charakter. Und übrigens bei Großer Gott, wir loben dich, gibt es so einen kleinen Test, da gibt es eine kleine Textzeile, die katholisch und evangelisch unterschiedlich singen und daran kann man sich auch erkennen.
Ah, okay. Das ist toll. Ich mag sowas. Das ist wie das bei der Flower of Scotland, wo nur der echte Schotte weiß, was dazwischen reingebrüllt wird, ja, bei König Edward. Ja.
Ja,
ist gut. Schön. Ja, sehr gut. Dankeschön
für
diese Erinnerung an meine Malle-Playlist 2004.
Ja.
Ja, aber eingestiegen sind wir ja mit Ton Frajan. Der hat damit nichts zu tun.
Naja, also nee, so gesehen hat er überhaupt nichts damit zu tun, weil das ja aus einer ganz anderen Idee herauskommt, aber nämlich diese der nationale Gedanke, diese Wehrsportertüchtigung und so weiter, ja durchaus auch ein bisschen was Revolutionäres, also das war ja vor März und so. Aber es ist natürlich eine ähnliche Zeit und das hat sich mit Sicherheit alles miteinander befruchtet, ne?
Ja. Ja, es gab immer eine Zeit, da war der Nationalismus modern und progressiv.
Ja, genau.
Ich sehe gerade, Herr Jahn war auch Mitglied in der Frankfurter Nationalversammlung.
Oh also, ja, oh ja.
Da waren schon ein paar Leute drin, ne? Die Relevanz hatten. Also das war jetzt nicht nur ich finde, das kommt immer so kurz, ne? Man erzählt sich so viel über den Ersten Weltkrieg, Zweiten Weltkrieg, DDR, BRD und so weiter, aber dass davor auch schon wirklich was Wesentliches ist, da glaube ich wirklich, gibt es da draußen relativ wenige, die darauf rausgeben könnten, wenn man sagt, sag mal was zur Paulskirche.
Ja.
Könnte ich jetzt auch nicht stundenlang.
Ja, ja, auch dem Weg zur Paulskirche, also von Hambach bis zur Paulskirche ist ja auch ein relativ spannender Weg. Wie sich diese Idee, muss man ja einfach mal sagen, diese Idee der Nation dort durchs Land gefressen hat, mit den Folgen, ich will jetzt von 1871 gar nicht groß bewerten, aber die Idee des Nationalismus, ich stoße mich da ja immer wieder, ist einfach eine Idee des 18., 19. Jahrhunderts, die jetzt wieder hochgezogen wird und die heutzutage einfach praktisch gar nicht trägt, ne? Also die einfach ist, das sind Ideen von vor 200 Jahren, die eben relativ wenig vernünftige, zielführende Antworten auf unsere Probleme haben, ne? Aber erreicht die Herzen der Menschen.
Ja.
Also von mager bis weiß ich was, du brauchst einfach nur ein bisschen an das Herz zu appellieren, dann geht das schon.
Ja, ja, so ist das. So ist das. Gut, haben wir wieder was gelernt.
Ein Pin?
Wer hat das gesagt? Haben wir wieder was gelernt?
Haben wir wieder was gelernt vom Bernd. Das ist ein sehr schönes Lied von Reinhard Grebe.
Ja, und haben wir wieder was gelernt, hat Markus Kafka immer gesagt, als er seine Moderation bei MTV beendete.
Verstehe ich.
Ja, wirf mal einen Pin. Wirf mal einen Pin,
Herr Gott. Hast du denn einen?
Klar habe ich einen Pin, ich brauche nur noch kurz, um mich zu entscheiden.
Verstehe ich.
Weil das ist ja manchmal dann auch so in der Emotion, wo man sagt, da habe ich jetzt dran gedacht.
Emotion?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, ich habe auch verschiedenste zur Auswahl. Mhm. Ich teaser vielleicht einfach mal erstens aus geografischen Gründen für dich, denn du machst dich demnächst auf den Weg.
Ja.
Und dann auch als Teaser für, ich sag's wie es ist, meinen neuen Trommelpeter.
Oh.
Ja?
Okay.
Und zwar bin ich diesmal im Museum of Free Dairy.
Ah. In Free.
In Free. Now you're entering the Free Dairy. Also ich bin in Derry in Nordirland und dort gab es ab den späten 60ern einen Aufstand der irischen Mehrheitsgesellschaft gegen die englische Obrigkeit, der dann ja seinen Höhepunkt oder einen Höhepunkt hatte in dem oft besungenen Bloody Sunday im Januar 72.
Bono.
Ja, genau.
Der war das nicht, der hat das gesungen.
Er hat es gesungen, ja. Also U2 ist dieses Lied, aber ja, wie gesagt. So, und auf jeden Fall zu diesen Troubles, die ja Auswirkungen haben bis heute und erst durch dieses Karfreitagsabkommen dann in Wirklichkeit beendet wurden, was gar nicht so wahnsinnig lange her ist. Und das dann ja auch wiederum durch den Brexit nochmal wirklich hart unter Druck geraten ist. Das alles ist eine sehr lange Geschichte, die wir jetzt nicht machen müssen. Aber es gibt mitten in Derry, was eine kleine, hochspannende Stadt ist, in der man diese Geschichte noch sehr, sehr lebendig hält. Also da hast du an keiner Wand, ist ohne irgendwelche Bemalung für irgendwelche Kämpfer, Opfer und so weiter, wo Opfer und Täter immer sehr rasch ineinander übergeht. Mhm. Und mittendrin befindet sich ein kleines, auf zwei Etagen, ein kleines Museum, nämlich Museum of Free Dairy, das einerseits, glaube ich, von sich selber auch noch nicht mal behauptet, dass es das Thema objektiv bearbeitet. Es ist sehr eindeutig, auf dessen Seite sie stehen. Das heißt,
Englisch, ne?
Sie stehen nicht auf einer Seite, sie sind die Seite, denn die Menschen, die dort ehrenamtlich tätig sind, waren aktive Teilnehmer an den Troubles.
Okay.
Und das ist...
Kommen nicht aus ihrer Haut raus, ne?
Und das ist wahnsinnig interessant, weil das nicht, Derry wird nicht so irre viel besucht, weil Belfast da eben, wenn Nordirland, dann ist es Belfast und Nordirland ist ja ohnehin eher mal ganz am Rand. Und wenn man sich dort ein bisschen interessiert zeigt, dann erzählen die wirklich unfassbare Dinge. Und wenn man davon ein bisschen was der eigenen Geschichte geschuldet wegstreicht, dann hat man trotzdem, also das ist Oral History, das ist wahnsinnig spannend. Deswegen empfehle ich sehr Museum of Free Dairy und das weitere, das Museum of Troubles and Peace. Und beides befindet sich sozusagen an der Demarkationslinie rein in die katholischen Stadtteile.
An der Mauer.
Ja, an einer, die Mauer ist in Belfast, du siehst es relativ groß und das ist aber auch der Platz, an dem es im Januar 72 diese 13 erschossenen Demonstranten gab.
Wir sollten uns nochmal über die Karte von Derry beugen, dass du mir das nochmal, wie im Hotel, wenn man sagt, darf ich Ihnen mal hier so eine Abreißkarte und dann machst du mir so Kreuze drauf.
Ja, aber wenn ich dir sagen darf, fahr nach Derry und versuch das nicht zu finden.
Okay, verstehe. Ja, wir fahren nach Derry.
Ja, dann.
Wir werden nach Derry fahren. Wir werden in drin.
Du hast keine andere Chance.
Okay.
Nein, es ist, also, du wirst, erstens, es ist das Stadtzentrum. Zweitens, alles in Derry geht auf diesen Platz und auf den Bloody Sunday und so weiter hin.
Okay. Okay, okay.
Deswegen, das ist mein Pin. Guckt euch das Museum an. Sehr spannende Geschichte. Für mich ein bisschen, glaube ich, ein bisschen spannender als für dich. Denn das ist meine Kindheit und Jugend. Ja. So wie heute Ukraine-Krieg war da jeden Abend Nordirland.
Ukraine ist ja unwichtig geworden gerade.
Ja, genau.
Also
am heutigen Tage ist es unwichtig. Wir gucken ja immer nur in den Nahen Osten und nicht ein bisschen weiter nördlich. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch schon tatsächlich drauf. Also in Belfast war ich schon mal, auch an Bombay Street da hinten. Das waren ja dann auch die Ausschreitungen, so diese Reihenhäuser, die dann auch gebrannt haben und solche Späße.
Ja, da ist ja
auch
die Mauer, große Mauer.
Die Mauer nicht weit. Mhm. Ja.
Die es bis heute gibt.
Die es bis heute gibt.
Und das, also...
Ist doch ja noch ernst gemeint da.
Ernst gemeint mit Toren, die man auch zumachen kann. Also das ist nicht historisch.
Ja, und ich weiß nicht, ob das eine Urban Legend ist, aber dass man auch an Farblinien auf dem Bürgersteig erkennen kann, wo man gerade ist.
Ja, wobei die meisten Menschen, die dort wohnen, das sehr, sehr genau wissen.
Die wissen das genau, ja, ja. Da gibt es irgendwelche anderen Codes. Ja, ich werfe auch einen Pin. Und zwar habe ich mich heute entschieden für, also es gibt ja immer die Frage so, was, wenn mal, also ich weiß nicht, ob die jeder sich stellt, aber wenn es mal dazu kommt, dass man hier weg müsste,
ja,
wo geht man hin?
Ja, und Mongolei, hast du gesagt.
Mongolei, habe ich gesagt, ist aber mit ein bisschen Aufwand verbunden und ich glaube auch mit dem Einbußen von ein, zwei Komfortpunkten im Leben.
Ja, Flaschenpost liefert nicht dahin.
Ja, genau.
Was hier mit Uber Eats?
Genau. Lange Zeit habe ich gedacht, Schweden ist eine gute Idee. Dann habe ich mal auf die Karte geguckt und habe gesagt, ist ja auch nicht weit weg.
Ja.
Kommt ja der hier hinkommt, kommt auch dahin.
Ach so, ja.
USA, Kanada, wer noch
was? Der ist ja schon da.
Der ist schon da. Aber es gibt einen Ort auf der Welt, wo ich, glaube ich, sofort, wenn du mir sagst, du darfst jetzt gehen,
ja,
würde ich sagen, ciao. Und dann würde ich nach Brisbane ziehen. Um die Gegend um Brisbane.
Okay, also ja, ist in unseren geliebten Ranking schon immer relativ weit oben, ja, das
ja,
stimmt.
Ja, also Gold Coast, die Ecke, das ist toll. Ich weiß nicht, was es ist, also viele Leute, die waren ja schon in Australien, ist jetzt ja kein exotisches Ziel mehr für...
ich war da noch nicht.
Ja, aber es ist jetzt ja nicht so, dass man sagt, ach guck, da habe ich noch nie gehört, dass einer in Australien
ja
war.
Ja.
Ist natürlich von der Anreise her, das ist wirklich auch kacke, muss man so sagen, ist einfach anstrengend. Und ich weiß nicht, was es ist, aber man kommt da an und man ist da zwei, drei Tage und irgendwie ist es nett. Es ist ja einfach so ein Grundnett. So, wohl damals angekommen, irgendwie nach den 24-Stunden-Flug, im November, glaube ich, losgeflogen von Hamburg, 3 Grad und Nieselregen da angekommen, 9 Grad und Nieselregen. Also
okay,
es ist ja also Melbourne angekommen. Ist ja nicht unbedingt besser, aber dann eine Runde gemacht und egal. Auch in Brisbane gewesen und die Ecke da, Gold Coast, dann ist dann Byron Bay, Sunshine Coast, ist nicht weit. Also Byron Bay ist ja so ein Hippie-Mekka. Eher so, ich sag mal, Rich Kids-Mekka.
Okay.
Also das so eher, wir mussten nie arbeiten, wir werden nie arbeiten müssen, wir sind hier coole Surfer und liegen am Strand rum. Da soll es aber gar nicht hingehen, denn neben Brisbane, da kann ich gar nicht sagen, was ich da ganz cool fand, ist, dass wir nach Melbourne gehen. Und zwar gibt es durch Melbourne fließt der Yarra River.
Okay.
Da gibt es kein sonderlich bedeutender Strom. In Australien ist ja eh die Frage, wie lang können Flüsse sein, weil im Landesinneren ist ja nichts. Melbourne ist für mich immer eigentlich nur ein Begriff gewesen für das Tennisturnier.
Ja.
Also Melbourne und Formel 1. Das waren die beiden relevanten Melbourne-Bezüge. Mehr weiß ich nicht.
Also, das wusste ich gar nicht.
Ja, der Australien Grand Prix ist doch immer. Ja. So.
Aber was ist das? Rod Laver oder so?
Rod Laver Arena, ja, genau, ja. Nicht weit davon gibt es den Bahnhof und wie gesagt diesen Fluss und da kann man sehr, sehr nett dran sitzen und man kann dann abends auch so den Fluss so lang gucken. Also man sitzt so in so einer langen Flucht, guckt auch auf die Hochhäuser und wenn man andersrum guckt, sieht man die Rod Laver Arena. Dahinter ist auch der Cricket Ground und so, das ist ja auch da so ein Riesending. Es ist, ich bin mir nicht sicher, ob das damals schon so hieß, aber jetzt ist es die Riverland Bar. Direkt am Yarra River gelegen. Man konnte damals sehr gut sitzen. Es ist mit so bunten Lampignons und das ist alles nett und du sitzt da und es ist irgendwie wie in England, nur cooler. das ist wirklich nett da und das ist nicht weit von den eigentlichen schönen Hotels und gegenüber ist der Park und es ist einfach, da war es schön. Die Riverland Bar in Melbourne. Hinsetzen, Fluss genießen, gerade abends, wenn dann die Lichterchen angehen. Ist auch ungewohnt übrigens für so deutsche Augen, wenn man nicht aus Frankfurt kommt, dass es mehr als ein hohes Gebäude gibt. Also es gibt ja diese Hochhäuser.
Ja, ja, klar.
Ist wirklich ungewohnt.
Ja, deutsches Baurecht.
So, nichts höher als der Michel.
Ja, das auch. In Hamburg zumindest. Einfach amerikanische Besatzungszone.
Genau. Irgendwo mussten sie hin. Ich glaube, das war gar nicht klar, dass es nach Frankfurt geht, ne? Diese baurechtliche Thematik und auch wo die Banken hingehen. Naja, das müsste man nochmal vorbereiten, da will ich nichts Falsches sagen. Melbourne an sich auch ganz schön, gibt so einen Innenstadtbereich, da fährt eine Tram drumrum, auch nett, aber es ist halt relativ weit südlich.
Ja.
Das heißt, so wettermäßig auch eher,
okay.
Mal auch kalt, aber das war schön da. Kann ich nur empfehlen. Also wenn man nach Australien fährt und sich fragt, was soll ich da, warum erzählen immer die meisten Leute, das ist da cool. Ich kann es nicht erklären, warum, aber ist irgendwie nett.
Ja, ich neige ja dazu, deinen Tipps hinterher zu reisen.
Go.
Aber Australien, also steht jetzt dieses Jahr nicht an. Ja, familiär habe ich ja mal erzählt, ne? Familiär ist das immer relativ weit oben. Haben wir tatsächlich noch nicht gemacht. Kommt. Dann auch gerne in der Riverland Bar.
Ich habe, also zu Australien habe ich noch nichts erzählt, ne?
Nein.
Dann macht das, habe ich ja noch mal was.
Ja, ein bisschen hast du mal was zur Oper erzählt.
Ach so, ja. Das ist wirklich faszinierend. Du siehst das und denkst, jo, ist wahnsinnig hässlich. Staatsbibliothek Hamburg. Sieht so, ist egal. Übrigens auch das Kulturzentrum in Sofia hat die gleiche Architektur von innen. Ja, das wäre mein Tipp.
Sehr gut. Danke. Dann haben wir die 20 Minuten wieder voll.
Ja. Ein Glück.
Ja.
Ich hatte schon Zweifel. Heute ein bisschen getragener, politischer, historischer.
Und Eddie the Eagle.
Und Eric the Eel.
Also, es war wieder ein bunter Strauß.
Ja.
Wie der ZDF-Fernsehgarten.
Ja. Frau Kiewel konnte ja nicht ausreisen.
Ja.
Ist aber jetzt verlobt mit ihrem israelischen Lebensgefährten.
Auch auf diesem Wege.
Alles Gute.
Alles Gute.
Alles Gute. Ja. Ja. Naja. Möge sie bald wieder ohne Probleme hin und zurückkommen.
Absolut. Gut. Dann bleibt nur noch zu sagen, tschüss, Paul.
Tschüss, Hinrich.
Oh, und falls wir uns heute nicht mehr sehen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht.